Hallo und herzlich willkommen zu Lukas, der Filmpodcast mit Lukas Knabe. Das ist der Herr mir gegenüber. Hallo Lukas.
Hallo.
Und Lukas Gröning, das bin ich. Wir haben uns mal wieder zusammengefunden, um erneut über einen Film zu sprechen in Folge, was, wie viel haben wir jetzt, weißt du das gerade? Na, ist egal, nee, habe ich dich jetzt auch ein bisschen überrascht, das muss man nicht auf dem Schirm haben. Wir sprechen heute über absolute Giganten aus dem Jahre 1999 von Sebastian Schipper. Du hast dir diesen Film ausgewählt. Mhm. Wir haben allerdings vorher noch zwei Sachen abzuhandeln. Das eine ist das zuletzt gesehen. Was haben wir so zuletzt gesehen? Das gehen wir mal wieder durch. Und zum anderen hattest du ja Geburtstag, lieber
was?
Lukas. Und deswegen gibt es hier ein kleines Geschenk, was ich dir überreichen darf. Bitteschön.
Ach, na Mensch. Moment, ich muss das ganz kurz abholen. Also ob meiner Freude möchte ich euch trotzdem dran teilhaben lassen. Markus Stiegelegger mit dem Buch Der Horrorfilm, Mythen und Ikonen eines Genres. Die Wahrscheinlichkeit, dass ich das habe, ist eigentlich groß, sowohl wegen Horror als auch wegen Stiegelegger,
ja.
Aber habe ich tatsächlich noch nicht.
Ich dachte mir tatsächlich, dass du das noch nicht hast, weil dieses Buch ganz, ganz frisch rausgekommen ist erst. Ich habe das auch nur ganz zufällig auf dem YouTube-Kanal The Cultural Abyss von Markus Stiegelegger gesehen, dass er da so eine Ankündigung dazu gemacht hat. Und da sind wohl alle Texte drin, die er jemals so zu Horrorfilmen geschrieben hat. Und ist ganz frisch erschienen, deswegen habe ich mir gedacht, da besteht vielleicht die Chance, dass der Lukas das noch nicht im Regal hat. Und da dachte ich, hey, happy birthday.
Geil, oh, super, herzlichen Dank. Erwischt mich jetzt auf kaltem Fuß, aber das ist definitiv eins der besseren Geschenke.
Ja.
Nicht zu sagen, ein fantastisches Geschenk. Nein, wirklich, freue ich mich sehr. Ja. Trifft genau meinen Geschmack. Ich möchte mehr lesen, als ich kann und als ich es tue. Aber das wird wahrscheinlich wirklich mal gelesen, obwohl ich noch irgendwie drei auf dem Nachtschrank liegen habe, die sehnlichst darauf warten, mal in die Hand genommen zu werden.
Ja. Geil. Ist auch, glaube ich, ein schönes Buch so zum Snacken, weil es sind ja viele verschiedene kleinere Texte auch durchaus.
Ne? Ganz kurz
und,
rein.
So zu verschiedenen Themen im Horrorbereich und da muss man ja nicht quasi, das muss man ja nicht gleich durchballern,
wenn man ja.
So
will. Ne? Verstehe ich. Ja, ist tatsächlich aufgebaut wie so ein kleines Lexikon. Ich kann euch ja kurz mal so einen Sneak Peek geben. Also nach dem Vorwort geht es dann gleich weiter mit den Grand Guignol, wahrscheinlich mit dem Zirkus. Traum und Albtraum, Folkhorror, Zombies, Mario Bava, Fulci. Also es gibt hier wirklich... David Cronenberg, John Carpenter, alles, was irgendwie Rang und Namen im Horrorgenre hat und hatte, auf über 300 Seiten. Das ist ein ganz schöner Wälzer.
Genau. Keine cool. Werbung an der Stelle.
Nein.
Wir bekommen kein Geld dafür.
Ja, ich freue mich tatsächlich.
Ja, haben auch sowieso nicht die Reichweite, glaube ich, um überhaupt für sowas angefragt zu werden. Aber genau, viele Grüße an Markus Stiegelegger. Ich glaube nicht, dass er das hört. Aber hey,
ja.
Hiermit wurde dein Buch einer kleinen Zuschauerschaft oder Zuhörerschaft, besser gesagt, auch promoted. Genau, und dann kommen wir zum zweiten Teil. Bevor wir zur Filmbesprechung kommen, wie in jeder Folge, fragen wir uns gegenseitig, was haben wir denn zuletzt so gesehen? Von daher frage ich dich, Lukas, was hast du so zuletzt gesehen?
An Neuem gar nicht so viel. Ich wäre gern ins Kino gegangen. Da wären so ein, zwei, drei Sachen gelaufen, die ich mir gern angeschaut hätte. Das ist noch nicht der Fall gewesen. Aber ich bin so ein bisschen ins Rewatch-Fieber gekommen, habe mir Dune 1 und 2 angeschaut, aber über die möchte ich heute eigentlich nicht so reden. Über die können wir dann nochmal so ein bisschen einen Abriss vollziehen, wenn dann vielleicht Dune 3, ich glaube Ende des Jahres rauskommt. Ich würde ganz gern über meinen ersten Rewatch sprechen aus dem Jahr 2018. Da haben wir auch schon eine Podcast-Folge drüber gemacht. Das war Mandy. Ich habe mir wieder mein Mandy von Panos Cosmatos angeguckt. Ihr könnt euch im Prinzip einfach die Folge auch gern mal anhören. Es war eine der früheren Folgen. Ich glaube, ich habe mal kurz nachgeguckt, 2021 gewesen sein, so Folge, weiß nicht, 21, 22 oder so, oder vielleicht auch Folge 15, relativ früh, habe ich mich damals schon für den Film Mandy erschienen. Ist ein Film mit Nicolas Cage und Andrea Riseborough. Und wer spielt Jeremiah Sand, den kennt man auch.
Jetzt,
Mist.
Jetzt habe ich komplett falsch gerade, ja.
Und wie gesagt, doppelter Unterstrich bei Nicolas Cage. Vielleicht ganz kurz zur Handlung. Es ist eigentlich so ein Revenge-Thriller. Andrea Riseborough in ihre Figur wird gekidnappt, getötet im Angesicht ihres Mannes, der dort gefesselt zuschaut. Und die werden da von einer so meuternden Hippie-Satanisten-Gang aufgegriffen, verfolgt. Und dann, wie gesagt, wird Andrea Riseborough, die eigentlich da so ein bisschen als Orakel wahrgenommen wird, als Materialchen, die tatsächlich irgendwelche Kräfte haben soll. Das Ganze ist schon so, ist mit so einem zwinkernden Auge versehen, aber sie soll tatsächlich sowas wie das neue Gefäß des Anführers sein. Stellt sich dann nicht heraus. Man meint, es ist dann eine Hexe. Man muss sie dann, wie gesagt, verbrennen. Und daraufhin bekommt Nicolas Cage in seiner Rolle ganz, ganz, ganz schlechte Laune und macht sich auf die Suche, durchschreitet ja eine Art Entwicklung zur One-Man-Army, zum Slasher und macht eben auf diese Höllen-Motorradfahrer Jagd und auf die Mitglieder dieser, ich nenne es einfach mal Sekte, selbst. Das Ganze ist kurzweilig, das Ganze macht Spaß, es changiert so ein bisschen zwischen absurder Komödie und zwischen so, weiß nicht, so metaphorischem, also es ist schon teilweise so sehr betont künstlerisch, hat aber immer noch so ein
psychedelisch eigentlich.
Oder psychedelisch, ja. Also es sind auf jeden Fall so experimentelle Szenen eingebaut, die also Comic-Szenen oder dann eben wirklich so Drug-Kill-Szenen, wie man in diesem rauschhaften, rauschartigen, das sich eben auch auf die Zuschauerschaft visuell vor allem äußert, fühlt und wie man dann eben auch handelt und agiert. Und das Ganze macht natürlich Nicolas Cage dann auch mit seinem Overacting. Ganz lustig, würde ich mal sagen. Und ja, das ist auf jeden Fall mal wieder ein Film gewesen, der ein bisschen seine Ernsthaftigkeit verloren hat. Ich habe den Film 2018 oder als der relativ in dem Zeitraum etwas später rauskam, ein bisschen ernster genommen. Man muss schon sagen, das ist schon eher ein B-Movie und so ernst braucht man den gar nicht zu nehmen. Ich habe damals zu seiner Zeit Kritiken gelesen, die dem Film so huldigten und den Film so, sage ich mal, auf eine Ebene hoben, dass das hier was ganz Wichtiges, was Großes ist, was man irgendwie verstehen muss und so weiter. Also stimme ich überhaupt nicht zu. Es ist eher, ja, fast schon was Satirisches und etwas, was kein Hehl daraus macht, was es mit seinen metaphorischen Bildern sagen möchte. Hier passiert nichts subtil. Es ist alles sehr direkt. Ich würde sagen, es ist sogar ein bisschen vulgär. Es ist ein sehr, sehr, wenn man das überhaupt ins Arthouse übertragen möchte, es ist ein sehr, sehr vulgärer Arthouse-Film, der funktioniert, der tatsächlich mir sehr gefällt, der auch spannend ist, der auch seine Gewaltspitzen hat, der auch tatsächlich vielleicht irgendwie frappieren oder schockieren kann in seiner Darstellung, aber insgesamt dann doch ein Film ist, der ja schon Spaß macht, ist so ein cooler Trip und auch eher ein kleiner Film, den man sich aber mal angucken kann. Ist wirklich toll gemacht, super gemacht. Gerade visuell ist es hier ja schon ganz ansehnlich und speziell, wenn man mal irgendwie auf sowas Ähnliches, was ich gerade gesagt habe, Lust hat. So, zweiter Film aus dem Jahr 2006. Von einem gewissen Alexandre Aja, den wir auch schon kennen. The Hills Have Eyes, das Remake von Wes Craven, das Original ist ja aus 1977. Vielleicht nochmal ganz kurze Handlung, also eine Familie möchte campen und möchte, sage ich mal, das, die ganze Camping-Experience wahrnehmen und möchte quasi auch schon den Weg zu ihrem Ziel machen und jetzt nicht nur die Abkürzung über den Freeway nehmen, sondern am besten noch durch die Nevada Hills düsen und das machen sie dann auch. Sie wissen gar nicht, wo es so richtig lang geht, fragen dann so diesen letzten Mann an der Tankstelle nach dem richtigen oder nach dem kürzesten Weg und der kennt dann natürlich eine Abkürzung und die Abkürzung ist versehen mit sage ich mal, Sporen, mit einer Falle, die letztlich die Reifen dieses Campervans zum Platzen bringen und so weiter und es passiert ein Unfall, der zumindest die Fahrzeuge fahrunfähig macht, das sind alle relativ unverletzt und in diesen Hügeln passieren dann ja gewisse Szenen, die dann, sage ich mal, zur Haupthandlung des Films zählen. Ja, es wird also, sage ich mal, ein Baby, das mit in dieser Familie ist, geklaut. Es werden Familienmitglieder getötet, gequält, misshandelt. Und letztlich wird ein oder werden drei Familienmitglieder, die dann noch übrig bleiben, das Baby retten wollen. Und ja, die Menschen, die dafür oder diese Wesen, die dafür verantwortlich sind, die auf jeden Fall mal Menschen waren, aber sich durch diverse Atomtests ja, mutiert sind oder sich, sage ich mal, zu Monstern entwickelt haben, ja, werden dann verfolgt und dann letztlich auch im Kampf zur Strecke gebracht. Genau. Hat für mich zu einem der besseren Frontier-Filme gehört, also zu diesem, naja, in Amerika, ja, im Gründungsmythos, es kam irgendwie die Zivilisation, ja, die Europäer kamen und haben diese Grenze immer weiter nach hinten verschoben und haben, sag ich mal, die Natives vertrieben und haben das Land urbar gemacht, haben das Land zivilisiert und modernisiert. Und diese Filme gab es ja immer mal wieder in den 60er, 70er, 80ern, dass man diesen Gründungsmythos aufgegriffen hat und in Amerika selbst zu jener Zeit immer noch Grenzen gesehen hat, die einfach Niemandsland sind, wo keiner weiß, okay, wer ist da, was ist da, wer regiert da und wer hat hier irgendwie das Sagen, gibt es hier irgendwie eine menschliche oder eine zivilisierte Gewalt, die hier für Ordnung sorgt. Und das Ganze ist hier in einer gewissen Art und Weise genauso, beispielsweise wie auch bei Wrong Turn haben wir ja auch diese Inbred Freaks, die da dann auch letztlich eine Gruppe von Menschen zur Strecke bringen wollen. Oder ich erinnere mich auch noch an John Boorman's Beim Sterben ist jeder der Erste. Da haben wir es ja auch mit diesen Hinterwäldlern zu tun, die ihre eigene Zivilisation haben, die ihre eigene Sprache haben, die ihre eigenen Riten haben und eben auch ihren eigenen Kodex von Recht und Ordnung und von der Unversehrtheit des Lebens oder von
Ich wollte nur ganz kurz einwerfen, ich musste auch an Texas Chainsaw Massacre denken, wo wir jetzt quasi keine kulturell groß anders geprägte Form von Zivilisation haben, aber schon so eine Art rechtsfreien Raum zumindest, in dem nicht ganz total klar ist, hier gibt es keine Polizei, die das irgendwie regelt und das macht dann auch diese ganzen Übergriffe dann in dem Film dann auch möglich, ja, genau. Beziehungsweise im Remake ist ja sogar der Polizist Teil dieser Familie, ne? Also der aus Fullmetal Jacket, jetzt fällt mir der Name gerade nicht ein. Ja.
Ollie Ermey.
Ja, genau, richtig, ja. Irgendwie so.
Ja, irgend sowas. Ist ein fantastisches Setting, muss ich sagen, für einen Horrorfilm selbst. Wir haben, wie gesagt, diese Nevada-Wüstenhügel und dann eben auch diese Nuketowns. Und ich finde, diese Nuketowns, das ist schon eine interessante Sache, da es die ja wirklich gegeben haben soll. Das weckt auch in einem irgendwie so ein verschwörerisches Interesse. Man möchte da mal so ein bisschen dahinter blicken, was hat es denn mit diesen Trinity-Tests und so weiter auf sich. Und ich glaube, zwischen 1945 und 1962 gab es tatsächlich auf der Erdoberfläche, also oberirdisch in Nevada, 180 Atomwaffentests, die natürlich ihre Rückstände und ihre Schäden hinterlassen. Und ich finde, wenn man das jetzt aufgreift und irgendwie natürlich dann narrativ mit so ein bisschen Fiction einbetten möchte, ist das irgendwie ein hervorragendes Sujet für einen Horrorfilm, was hier Wes Craven und später dann natürlich Alexandre Aja hier wunderbar in Film umgemünzt haben, ist ein teils sehr, sehr düsterer, harter Horrorfilm, auch vielleicht auch sogar Terrorfilm. Ich finde die Szenen in den Wohnwagen, als dann wirklich das erste Mal diese Freaks in die Wohnwagen eindringen und da für Angst und Schrecken sorgen, die sind schon schwere Kost. Es wird dann aber auch teilweise schräg, weil ein Mitglied aus der Familie, von dem man es eigentlich am wenigsten erwartet, so dieser Computer-Telekommunikations-Nerd, dann doch das Heft des Handelns in die Hand nimmt, sich irgendwie die Pumpgun schnappte, Blut verschmiert und mit zerrissenem Hemd dann wirklich auf Rachefeldzug geht. Was ja auch wieder so ein schräges Relief des Gründungsmythos der USA ist. Wieder wird der kultivierte Mensch in einer fremden Umgebung sich durchsetzen und erobern können. Und es wird am Ende des Films so sein, dass das Ganze, das nehme ich jetzt natürlich vorweg, auch passieren wird. Es gibt dann nochmal so eine relativ uneindeutige Perspektive, dass man wieder beobachtet wird, dass wieder ein Nachtsichtgerät oder irgendein elektronisches Fernglas die drei, die dann übrig bleiben, noch beobachtet und dass es wahrscheinlich weitergeht und es gibt ja auch noch einen zweiten Teil und so weiter und so fort, der allerdings nicht an die Handlung anknüpft. Aber insgesamt ist es ein sehr, sehr unterhaltsamer, cooler, brutaler Horrorfilm von Alexandre Aja, ist wie gesagt ein ganz interessanter Regisseur, sowohl als Produzent als auch als Regisseur hat er interessante Sachen gemacht, P2 Schrei im Parkhaus oder High Tension, Fallen mir schon zum Beispiel ein oder auch Crawl oder jetzt wie gesagt The Hills of Ice aus dem Jahr 2006, kann man sich alles mal geben, man muss bei The Hills of Ice aufpassen, den gibt es nicht immer uncut, ich weiß nicht, ob der inzwischen nicht ohnehin immer uncut ist, aber zu seiner Zeit, als ich den Film kaufen wollte oder gesucht habe, so vor 5 bis 6 Jahren, da war das noch nicht so selbstverständlich, dass es den uncut gab. Ich glaube, wenn man die Cut-Version hat, fehlen einem netto vielleicht 2 Minuten oder so. Es sind keine großen Szenen, die dort rausgeschnitten werden, aber es sind vielleicht irgendwelche Gewaltspitzen, die man da tilgt. wer da ein Purist ist, wer da vielleicht irgendwie ein Faible für hat und einfach Dinge ja ungeschnitten, unzensiert aus Prinzip genießen möchte, der muss wirklich ein bisschen genauer hinschauen, dass er The Hills Have Eyes uncut bekommt. Bekommt man.
Mhm. Finde ich absolut sinnvoll. Ich habe ja auch beim letzten Mal über das Maniac Remake gesprochen, was ja auch von ihm produziert wurde zumindest. Hm. Und ich finde es auch sinnvoll, The Hills Have Eyes, das Remake, obwohl ich es nicht gesehen habe, ich finde es irgendwie sinnvoll, trotzdem das in diesem Kontext des Terrorkinos zu betrachten. Zum einen, weil Alexandre Aja ja sowieso jemand ist, der quasi mit High Tension, über den wir schon gesprochen haben hier auch im Podcast,
ja,
ja jemand ist, der da dazugezählt wird. Und zum anderen, hat das auch, und das ist so ein bisschen der Bezug zu Texas Chainsaw Massacre, gibt es ja aus dieser New French Extremity, wo ja High Tension dann quasi auch zuzuordnen ist, gibt es ja auch einen Film, der Frontier heißt, also auch Frontier im Prinzip, ne, spielt dann in Frankreich. Und das ist ja fast schon so eine Art Remake von Texas Chainsaw Massacre. Und da geht es ja auch um so eine Konfrontation mit so einem französischen Hinterland, sage ich jetzt mal, wo jetzt keine in diesem Sinne, ja, ein bisschen böse ausgedrückt, Hinterwäldler oder sowas sind, sondern eben Menschen, die quasi einer veralteten Form von Gesellschaftsvorstellung anhängen. Das sind ja diese, der Alt-Nazi und seine Kinder dann quasi, die er dann, mit denen er dann eine arische Rasse dann züchten möchte, eine neue, was ja mit dieser, lustigerweise ist immer ein bisschen lustig, wenn man sich den Film anguckt, was ja mit dieser Frau gemacht werden soll, aus der sollen die Kinder dann quasi rauskommen, die ja eher einen algerischen Einfluss zu haben scheint innerhalb des Films. Also das ist ja so auch eine, da ist ja dieser Migrationsbezug dann auch in Frankreich, der dadurch so unter der Haut quasi mit thematisiert wird. Fand ich aber ganz interessant, wie gesagt, diesen Bezug zu Frontier auch, weil der Filmtitel auch genau in Frontier ist. Ne?
Ja.
Also
ist ja
so super. Ne? Jetzt kein Franzose oder kann die Sprache nicht, aber ich glaube, das kriegt man noch einigermaßen
voll draus, würde ich sagen. Absolut.
Ja, wunderbar. Ich habe zwei Filme gesehen, über die ich kurz sprechen möchte. Das ist zum einen The Warriors oder im Deutschen Die Warriors von Walter Hill aus dem Jahr 1979. Ich kannte Walter Hill ja vorher schon durch seinen 1984 erschienenen Film Streets of Fire, Straßen in Flammen, den ich ganz, ganz fantastisch fand und dachte mir dann, ich gucke mir mal The Warriors an. Kurz zur Handlung. Es geht darum, dass wir in New York City sind und es da eine ganze Menge an verschiedenen Banden und Gangs gibt, die alle auch unterschiedlich subkulturell kodiert sind, alle ein unterschiedliches Aussehen haben und so weiter und so fort. Und die werden zusammengerufen im Central Park vom quasi Oberboss, dem die mächtigste Gang der Stadt sozusagen gehört. Und der möchte daraufhin eine Form von Gemeinschaft gründen. Er sagt dann, ja, wir sind so viele, wenn wir uns zusammenschließen, wir sind mehr als doppelt so viele, wie Polizisten in der Stadt sich aufhalten und so. Wenn wir wollen, könnte diese Stadt uns gehören. Und dieser Boss wird dann allerdings erschossen auf dieser Veranstaltung. Und dieser Mord wird den Warriors, das ist eben eine dieser Gangs, zugesprochen. Und der Film besteht dann darin, dass diese Gang quasi einen Weg nach Hause finden muss, außerhalb von New York in so einem Stadtteil, der sich eben im Außerhalb befindet. Und auf diesem Weg macht diese Gang halt verschiedene Stationen durch, trifft auf verschiedene andere Gangs, die sie halt tot sehen möchte, weil eben dadurch diese Chance beraubt wurde, mehr oder weniger, die Stadt eben an sich zu reißen. Und ich fand den beim ersten Mal gar nicht so wahnsinnig toll, was glaube ich auch daran liegt, dass ich ihn mit deutscher Tonspur gesehen habe. Und das macht beim zweiten Mal mit englischer Tonspur wirklich einen wahnsinnigen Unterschied. Also gerade diese Rede, die dieser Gangboss am Anfang im Central Park hält, ist so viel ikonischer und besser und stärker, dass es wirklich einen riesen Unterschied macht. Plus ist es mir aufgefallen, dass in der deutschen Tonspur einige Geräusche fehlen, die doch elementar wichtig für die Atmosphäre dieses Films sind. Also selbst sowas wie Vogelgezwitscher in irgendwelchen Parks oder sowas, das fehlt dann einfach. Und das macht dann schon ziemlich viel aus. Und mir ist beim zweiten Mal aufgefallen, dass dieser Film im Prinzip eine Art Remake der Odyssee von Homer ist. Denn diese ganzen Stationen erinnern an Stationen aus der Odyssee. Es gibt da zum Beispiel eine Gang, deren Anführer jemand ist, bei dem das eine Auge so ein bisschen blinzelt. Und das ist dann quasi der Zyklop, dem man da begegnet. Es gibt die Sirenen. Es ist dann so eine Gang, die Warriors in ihre quasi Höhle hineinlockt und dann mit Alkohol und dem Versprechen auf Sex verführt und die sie dann aber umbringen möchte. Und es gibt noch so einen Haufen anderer Szenen, die da wunderbar reinpassen und eben die Odyssee dann auch zitieren und so. Und das fand ich beim zweiten Mal auch ziemlich beeindruckend oder besser gesagt irgendwie passend. Gerade weil man ja die Odyssee von Christopher Nolan erst im Kino gesehen hat jetzt, da war das irgendwie lustig, das mitzubekommen. Sehr, sehr toller Film, kann ich sehr empfehlen. Und das zweite, was ich mir angeschaut habe, ist Don't Look Now aus dem Jahre 1973 von Nicholas Roeg, im Deutschen Wenn die Gondeln Trauer tragen. Toller Film mit Donald Sutherland. Wir erfahren zu Beginn, dass Donald Sutherland und seine Frau in so einer Art Ferienhaus wohnen und während sie dort drin arbeiten oder ihre Zeit verbringen, spielen draußen die beiden Kinder und dabei ertrinkt das jüngste Kind. Und es setzt sich dann so fort, dass einige Zeit später die beiden dann nach Venedig fahren, weil der Donald Sutherland dort einen Job bekommen hat. Und es geht dann im Prinzip darum, wie immer wieder Erinnerungen an das tote Kind in Venedig auftauchen. Und man weiß nicht so richtig, okay, steckt dahinter irgendeine mystische Kraft? Ist das Erinnerungen? Sind das so eine Art Tagträume und so weiter und so fort? Und so entspinnt sich dann schon so eine Art psychisches Trauerspiel, wenn man so will, wo es eben wirklich darum geht, diese Figur vor allem von Donald Sutherland quasi zu psychologisieren und dann auch sich so ein bisschen Fragen zu stellen, wie das denn gemeint sein könnte, was jetzt überhaupt Realität ist von dem, was wir hier sehen. Und da macht auch dieser quasi fast schon mystische Ort Venedig mit diesen vielen kleinen Gassen, diesen zig Brücken und so, das, was so eine Unübersichtlichkeit einfach befördert, macht extrem viel der Atmosphäre und der Spannung aus. Und es gibt auch sehr viele Charaktere, von denen man nicht so richtig weiß, wie man sie einschätzen kann, also wo man nicht wirklich erahnen kann, was wissen sie, steckt da jemand, der auch, oder sind manche Figuren vielleicht auch nur Projektionsflächen der Psyche von Figuren in diesem Film und so. Und das macht schon extrem viel Spaß, sich das anzugucken. Muss ich schon sagen. Extrem spannend.
Geht's eher um die Verarbeitung des Todes des eigenen Kindes oder gibt's tatsächlich einen echten Gegenspieler, der dort irgendwas vorantreibt?
Das bleibt bis zum Schluss unklar und ist eigentlich auch am Ende mit der scheinbaren Auflösung relativ unklar. Ja. Also ist nicht so deutlich zu sagen. Aber es gibt eigentlich nicht wirklich einen Antagonisten in dem Film, nee. Nee, es gibt so kleine Figuren vielleicht, die Antagonisten sein könnten, von denen wir es nicht genau wissen, aber auch das bleibt alles im Unklaren im Endeffekt. Ne? Ja. Und, ja. Super faszinierender Film, einer der späten Vertreter sozusagen des New Hollywood Kinos und ich würde auch sagen, einer der besten Filme von Donald Sutherland einfach. Also mir fällt ansonsten jetzt noch, komm ich nicht auf den Namen. Die Dämonischen war das Original, es gibt das Remake, die Körperfresser kommen, Invasion of the Body Snatchers, der auch verdammt gut ist einfach, ne? Also wo es darum geht, ganz kurz, dass die Erde halt von so einer Art Alienwesen nicht angegriffen wird, sondern die lassen quasi ihre Sporen oder Gene auf der Erde fallen und übernehmen dann die Menschen Schritt für Schritt. Und man weiß dann nicht so richtig, wer gehört noch zu den normalen Menschen und wer ist schon längst übernommen und arbeitet eigentlich schon gegen die Menschheit und so. Das ist auch ein extrem toller Horrorfilm, der vor allem interessant ist, wenn man ihn im Kontext zum wenige Jahre später erscheinenden The Thing betrachtet. Denn die beide Filme haben so eine gewisse Gemeinsamkeit, dass sie Remakes von Originalen sind, die aus den 50ern stammen und relativ konservativ sind, sage ich mal. Also bei Die Dämonischen aus dem Original, ich glaube von 1952, geht es eben darum, dass diese Aliens angreifen und vorher ist die Welt aber total heil. Wir sehen dann wirklich, wie so ein Familienvater an einem Essenstisch mit seiner Frau und den Kindern dann sitzt, alles ist so idyllisch und dann kommen sozusagen die Aliens und zerstören diese perfekte amerikanische Konsumgesellschaft, wenn man so will. Und das Remake Invasion of the Body Snatchers mit Donald Sutherland eben, von Philip Kaufman übrigens, macht uns direkt zu Beginn klar, dass eigentlich vorher schon irgendwas im Argen ist. Der Film wird vorher quasi schon als eine Art Horrorfilm inszeniert, wo es auch so eine Paarbeziehung gibt, die offensichtlich irgendwie toxisch ist, wo es keine wirkliche Zuneigung zueinander mehr gibt und man fragt sich dann währenddessen oder kann sich die Frage stellen, war es eigentlich noch nötig, dass die Aliens kommen und die Menschen übernehmen oder leben wir nicht schon längst in diesem Kontext, dass wir quasi Aliens sind, ne? Und das zahlt eben auch auf diese doch eher kritische Art und Weise ein, wie dann im New Hollywood Kino eben Filme gemacht wurden. Beziehungsweise, das ist ja eigentlich schon fast im Zuge der Auflösung des New Hollywood Kinos. Wie gesagt, Invasion of the Body Snatchers, das Remake ist von 1978, das ist ja schon, da ist ja der Weiße Hai schon passiert und der erste Star Wars Film war draußen, also es war alles schon so ein bisschen im Abschwung, bis dann 1980 der endgültige Todesstoß gesetzt wurde quasi durch Michael Cimino's Western. Jetzt komme ich gerade nicht auf den Namen. Ja, fällt mir noch ein bestimmt. Ja. Genau, das waren die beiden Filme, die ich geschaut habe. Und jetzt können wir über absolute Giganten sprechen, würde ich sagen. Toller Film, kann ich gleich mal sagen.
Freut mich.
Ich kann auch sagen, dass ich mir gekauft habe. Man muss dazu sagen, wir haben die DVD gesehen, oder ich habe die DVD gesehen, die du mir gegeben hast, von X-Filme und Warner Brothers aus dem Jahr 2014. Es gibt davon auch eine Blu-ray-Version, die ist allerdings sehr schwer zu bekommen. Ich habe sie bekommen, Ich habe sie tatsächlich für 15 Euro kaufen können auf dem zweiten Markt. Es gäbe allerdings auch eine wesentlich unproblematischere Art und Weise, weil der ist wirklich selten für so einen geringen Preis zu bekommen. Der kostet eher so um die 30 normalerweise. Mhm. Ich habe aber auch gemerkt, dass tatsächlich im letzten Jahr erst eine neue Blu-ray-Veröffentlichung von diesem Film erfolgt ist. Und zwar von dem Label One Gate Media, von dem ich persönlich noch nie gehört habe. Ich war auch mal auf der Website und habe gesehen, dass die nicht wirklich spezialisiert sind darauf, Filme in wirklich schönen Versionen zu veröffentlichen. Erinnert mich so ein bisschen ans letzte Mal, als wir hier Hamburg Media hatten.
Voll.
Und tatsächlich ist es auch so, dass selbst auf deiner DVD, die wirklich gut ausgestattet ist mit Extras, also es gibt da diverse Interviews, es gibt einen Audiokommentar von Sebastian Schipper unter anderem, nichts davon existiert wohl auf dieser neuen Blu-ray-Veröffentlichung und deswegen war es mir auch ein besonderes Anliegen, mir die alte Version zu holen, auch weil die neue ein eher generisches Cover hat. Ich finde dieses Cover, was auf der DVD-Box ist, ziemlich, ziemlich toll mit Julia Hummer, die da so ganz groß abgebildet ist und fast schon in diesem Gelbton wie so eine Geisterfigur dann wirkt, was ja zu ihrer Figur im Film auch passt, da werden wir noch drüber reden können. Genau, von daher diese DVD habe ich gesehen und die fand ich doch sehr, sehr toll. Lustigerweise, nach dem ersten Mal war ich überhaupt nicht begeistert davon, aber ich habe den Film mittlerweile dreimal gesehen und fand ihn immer besser.
Sehr schön.
Wirklich immer besser. Selbst gestern nochmal geguckt und war da in einigen Szenen wirklich stark berührt. Das war wirklich toll. Ja.
Stark. Ja, freut mich.
Warum hast du den ausgewählt?
Warum ich den, also ich kann erst mal erzählen, wie ich überhaupt auf diesen Film gekommen bin. Ich bin jetzt kein Fan oder kein Verfechter oder bin jetzt da nicht so into it, dass ich mich da irgendwie in den deutschen Film einigeln könnte oder es je getan habe. Aber tatsächlich bin ich auf dieses Lied Reprise relativ früh gekommen und zwar durch ein YouTube-Video. Und in diesem YouTube-Video wurde dieses Lied Reprise als Background irgendwie Musik verwendet und spielte da einfach und ich dachte mir, Mensch, das ist ja irgendwie schon, weiß ich nicht, so melancholisch, depressives Stück mit so einem Hauch Hoffnung und Schönheit und Liebe und das ist schon, es erwärmt einen schon irgendwie auf so eine tragische Art und Weise. Und da dachte ich mir, Mensch, wenn jetzt die Musik schon so schön ist und du herausbekommen hast, dass die für einen Film gemacht wurde oder in einem Film verwendet wird und dadurch bekannt wurde, dann macht es doch auch nur oder ergibt es auch nur Sinn, dass du dich mal über den Film erkundigst. Und das habe ich dann gemacht. Und dann fand ich ganz schnell raus, dass es der Film absolute Giganten ist. Der hat es dann auch irgendwann mal in mein Regal geschafft. Ich glaube, vorher hatte ich den quasi nur ein Daumen hoch bei YouTube gegeben, weil es den mal in ganzer Länge auf YouTube gab und ich den darüber gesehen hatte.
Gibt's auch immer noch.
Gibt's immer noch.
Ich habe den zum Teil, ich war gestern tatsächlich zu faul, die DVD einzuwerfen. Ja. Da war ich gerade vom Laptop.
Sehr gut.
Und lustigerweise mit jemandem, der da drunter geschrieben hat, irgendwas mit Fantastic German Film, also vielleicht jemand, der nicht unbedingt der deutschen Sprache mächtig ist oder zumindest den, also wahrscheinlich muss er das sein, weil er hat, da gibt es glaube ich keine Untertitel, aber vielleicht jemand, der international auch auf den Film aufmerksam geworden ist.
Und der Film hatte mich damals schon, was heißt beeindruckt, aber hatte mir zumindest sehr gefallen. Es sind natürlich irgendwie, weiß ich nicht, ist ein rührseliges Stück, das kann ich glaube ich schon vorwegnehmen. Es bietet schon irgendwie ein Angebot zur Unterhaltung und würde schon zu einem ganz normalen Unterhaltungsfilm den Film zählen lassen. Und es sind dort natürlich auch irgendwie Tropes drin, die durch mein damaliges oder vielleicht auch noch jetziges Lebensalter ja einem eh schon nah waren. Also durch die Machart des Films, durch die Herangehensweise, durch die Figuren und ich sag mal durch die gesamte Erzählung ist das für mich ja seither ein schönes Beispiel des deutschen Films gewesen, das mir jetzt zur Auswahl für den Podcast einfach nur in den Sinn kam. Ich bin absolut deiner Meinung, dass einige Szenen mit mehrmaligem Sehen irgendwie wachsen und dass ich auch jetzt wieder gemerkt habe, dass ich einzelne Szenen mir immer wieder angucken könnte und dass die so geschlossen in sich schon so eine richtige Dramaturgie haben und einfach für sich funktionieren, auch innerhalb des Films, aber eben auch isoliert, dass ich auch wieder sagen muss, okay, cool, ich habe den aus ganz anderen Motiven ausgewählt, aber ich muss jetzt sagen, okay, wir können jetzt auch meinetwegen über irgendwie einen metareflexiven, über einen technischen Sinn über den Film sprechen und nicht einfach nur den jetzt hier vor uns haben, weil ich den halt irgendwie gut fand und mal drüber quatschen möchte. Und ja, so einfach war es letztendlich. Ich dachte mir, hier ist Sommer, Sommerloch ist da. Jetzt haben wir es schon wieder September, haben uns ein bisschen verspätet. Der Film geht, glaube ich, 77 Minuten, geht super kurz. Könnte aber nicht besser sein, würde ich sagen. Also es ist weder zu kurz noch zu lang. Genau richtig für in dieser Erzählung ist da, finde ich, keine Minute zu viel oder keine Minute zu wenig erzählt worden. Es ist, finde ich, on point, was dieser Film, sage ich mal, mit seiner Lauflänge letztlich macht. Ja, und da kann ich also auch schon mal vorwegnehmen, dass das natürlich jetzt nicht nur ein Film ist, den ich jetzt irgendwie mit dir aus einer semi-wissenschaftlichen oder filmenthusiastischen Sicht betrachten möchte, sondern auch, weil ich den einfach mal aus einer einfach sympathischen Art und Weise heraus jetzt mal auf den Tisch gelegt habe.
Mhm. Sehr gut. Vielleicht erzählst du uns erstmal, worum es geht, weil ich habe jetzt schon gehört, Reprise und so, ne? Das ging jetzt schon ein bisschen weiter, sage ich mal. Ich glaube, das muss man noch ein bisschen kontextualisieren, aber vielleicht erstmal die Handlung.
Ja. Also es geht im weitesten Sinne um die drei Freunde Floyd, Rico und Walter. Floyd, muss man dazu sagen, ist zur Zeit des Films noch auf Bewährung, die wird dann während des Films ausgesetzt, ist noch jobbt so nebenbei als Krankenpfleger. Rico, ist so, wahrscheinlich sieht er sich selbst so als kleinen zukünftigen Rapstar, zumindest ist das vielleicht so sein Traum, arbeitet aber nebenbei in so einer Fisch-Burger-Frittenbude. Versucht also auch irgendwie so ein bisschen über die Runden zu kommen, wohnt auch noch bei seiner Mutter mit seiner Schwester zusammen und Walter jobbt auch so ein bisschen nebenbei in einer Garage oder in so einer Lackiererei, in so einer Werkstatt und hat sag ich mal auch bei seiner Oma wohnt, auch ein eher einfaches Leben. Das eint, glaube ich, alle drei. Und neben dem Fußballspielen oder dem Trinken eines Bierchens kommt Floyd, nachdem seine Bewährung ausgesetzt ist und er nicht mehr abhängig davon ist, muss dazu sagen, der Film spielt in Hamburg zu sein, kommt Floyd auf die Idee, Hamburg zu verlassen. Er möchte das auch nicht irgendwie auf lange Sicht tun, sondern er öffnet seinen Kumpels auf dem Balkon in seiner Wohnung, dass er das am nächsten Morgen unternehmen wird, dass am nächsten Morgen das Frachtschiff fahren wird, wo er sich schon Tickets geholt hat, es soll nach Kapstadt gehen, von Kapstadt dann nach Singapur, also weit, 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 weit weg. Und er hat vor, nicht wiederzukommen. Und er sagt das den Jungs vor dem Beginn ihres letzten Abends, ihrer letzten Nacht. Sind natürlich überhaupt nicht begeistert, sind natürlich völlig niedergeschmettert von dieser Entscheidung und zeigen natürlich erst mehr blankes Unverständnis, aber alle drei entschließen sich dann dazu, diese letzte Nacht, diesen letzten Abend zu beschreiten. Erstmal etwas verhalten, aber das Ganze gerät dann ins Rollen, dass man dann erstmal in so einer Absteige ein Bier trinkt und dann vielleicht nochmal in die Disco fährt, dann von der Disco nochmal auf so einer geschlossenen Stuntshow-Bühne oder so einem Stuntshow-Parkplatz einfach nochmal ein paar Runden drehen möchte mit Walters Ford Granada, den er sich so ein bisschen aufgepimpt hat.
Das schnellste Gefährt in Hamburg, sagt er an einer Stelle. Er hat da irgendwie so einen Motor eingebaut, der das Ding zum beschleunigungsstärksten Gefährt in Hamburg
Aggregat.
Macht. Aggregat war es, genau, Entschuldigung. Ja.
Genau. Haut man sich noch den Bauch voll, wird in eine Schlägerei verwickelt, geht in die nächste Disco, trifft da vielleicht noch die zwei stadtbesten Tischkickerspieler, besiegt die noch an einem wirklich fulminanten, also wirklich epischen Tischkicker Battle. Also es ist wirklich eine sehr, sehr energetische Schlacht, die super gedreht ist. Das möchte ich schon mal vorwegnehmen. Und trifft dann noch die junge Frau Tessa, also ich würde sagen, es ist ein Mädchen, minderjährig, die dann auch noch mit auftaucht und mit den Jungs quasi den Abend fortsetzen möchte. Aber eine Alkoholvergiftung erleidet, immer noch dabei ist, sich da irgendwie aus der Notaufnahme rauskämpft, um ein Eis zu essen. Und dann merkt man auch schon so, Hamburg, der Morgen kommt, Hamburg erwacht irgendwie zum Leben und die Nacht ist dann ganz schnell vorbei und alle vier schlafen dann vor dem Auto Walters ein mit Blick auf die gar nicht so attraktive Skyline, die einfach nur aus Hafen, aus Frachtcontainerschiffen besteht, die da ihre Runden durch den Kanal ziehen. Und Floyd ist der Erste, der aufwacht, er muss sich aufmachen, genießt nochmal den Moment und wird sich dann vielleicht oder vielleicht auch nicht losmachen. Das lässt der Film vielleicht so ein bisschen offen, ob er sich dann denn wirklich losmacht und die drei verlässt. Aber der Film endet genau an diesem Moment, wenn es Abschied heißt.
Ganz genau, richtig. Ich muss hier gerade ein bisschen kämpfen mit deiner Katze, die ständig auf meine Notizen draufsteigen möchte. Sage ich auch mittlerweile in jeder Folge, glaube ich, einmal. Ja. Aber es ist okay, wir kommen damit klar. Es ist nicht deine andere Katze, die ein bisschen aggressiver wirkt. Oder Kater, besser gesagt. Mhm. Ich war vorher auch durchaus in freudiger Erwartung, diesen Film zu sehen, weil ich absolute Giganten schon immer mal sehen wollte, weil das war für mich immer der Film von Sebastian Schipper, der bei mir am ehesten so ein blinder Fleck ist, der so ein paar Versprechen irgendwie vorausschickt, die irgendwie sehr attraktiv sind bei mir. Das ist zum einen natürlich erstmal der Regisseur Sebastian Schipper. Von dem kenne ich lustigerweise nur einen Film, aber das ist der, über den alle mal gesprochen haben 2015, als er rausgekommen ist, und das ist Victoria. Das ist der Film, der über 2 Stunden in einem Take gedreht wurde, ein kompletter One-Shot-Film. Mhm. Und der also so eine junge Spanierin in Berlin begleitet, die dann auf so eine Gruppe von Jungs trifft und die dann auch noch in kriminelle Machenschaften verwickelt werden, noch von der Polizei gejagt werden. Also so ein One-Shot-Film, der zum einen ein sehr schönes, romantisches Bild von so einer Nacht in Berlin, also mit Späti, mit so einem Kaffee, was noch offen hat und sowas zeichnet. Und dann aber auch in einem Club dann zwischenzeitlich so eine Szene hat. Und dann aber eben in einem Genrebereich des Gangsterfilms und des Kriminalfilms abdriftet, was eine ziemlich spannende Kombination ist und eben über diese ganze Laufzeit, wenn man sich ständig fragt, okay, wann wird jetzt hier ein Schnitt gesetzt? Und es wird einfach kein Schnitt gesetzt. Dieser Film geht einfach über die 2 Stunden dann komplett so, und das hat eine enorm faszinierende Wirkung. Von daher war ich sehr gespannt darauf, was absolute Giganten einem bietet, wobei ich wusste, dass das so nicht sein wird, dass das ein Film ist, der dann doch auch über Schnitt und Montage funktioniert und so weiter und so fort. Dann gibt es natürlich die Darsteller, die hier extrem spannend sind. Zum einen Frank Gehring, der hier den Floyd spielt, der allein darüber schon eine Faszination auf einen auswirkt, da er ja tot ist, seit 2010, meine ich. Und das ist ein Schauspieler, der in der deutschen Darstellerlandschaft sehr vielversprechend war, relativ früh schon so tolle Rollen gehabt hat. 1997 zweimal zusammengearbeitet mit Michael Haneke. Zum einen in Funny Games und zum anderen auch, ich glaube, ja, ist wirklich im selben Jahr erschienen, in seiner Version von Das Schloss von Franz Kafka. Da spielt er einen der beiden Helfer, das K oder das Herr K. Macht er fantastisch und hat darüber schon eine gewisse Faszination ausgewirkt, und äußerst schade, dass man von dem halt nichts mehr mitbekommt, ne? Dann Florian Lukas, auch so ein Schauspieler, den ich jetzt gar nicht so kenne, der aber sehr markant ist, der schon mal ein sehr markantes Gesicht im Endeffekt hat. Ich weiß, dass er eine Rolle in Goodbye Lenin hatte, und ich weiß, dass er in einer Folge des Tatortreiniger sehr, sehr spät mitgespielt hat. Daher kenne ich ihn, und auch aus diversen Comedy-Formaten irgendwie. Ist das schon ein Gesicht, was man irgendwie mal mitbekommen hat. Antoine Monod Jr., der hier den, also Florian Lukas spielt Rico, genau. Antoine Monod Jr. spielt Walter. Den ich aus Das Experiment vor allem kenne. Das ist, ich glaube, ich habe vor 1-2 Folgen mal darüber gesprochen, als ich den mal wieder geschaut habe, wo er sehr viel reduzierter spielt, sehr roboterhaft zum Teil spielt, was, glaube ich, im Kontext des Filmes auch gewollt ist, weil das bei vielen Darstellern hier der Fall ist. Man kennt ihn aber auch noch so aus ein paar anderen Sachen, wie Lambok beispielsweise, Der Wichser, das ist ja so eine Parodie auf Der Hexer, also auf diese alten Edgar-Wallace-Filme. Und man kennt ihn auch als den Technik, der, glaube ich, ich weiß nicht, ob für Mediamarkt oder für Saturn, ist auch egal, gehören eh zusammen, so eine ikonische Rolle in der Werbung hatte, mehr oder weniger, ne? Da kennen ihn, glaube ich, die meisten her, ehrlich gesagt, ja. Die ich so mit den
inklusive mir.
Du ja. Auch, ja.
Ja.
Woher man ihn so kennt. Und Julia Hummer, die ich gar nicht so präsent hatte, die aber auch diverse Auftritte hatte in Christian Petzold-Filmen, hat nämlich die Hauptrollen gespielt in Die innere Sicherheit und in Gespenster. Und ist aber auch jetzt eine Schauspielerin, mit der ich gar nicht so viel anfangen konnte erstmal, auch weil ich die beiden Petzold-Filme nicht gesehen habe. Mhm. Die innere Sicherheit steht schon seit Ewigkeiten auf meiner Liste, aber ich komme irgendwie nicht dazu, den zu gucken. Aber trotzdem auch eine sehr sympathische Rolle hier. Und ich finde auch interessanterweise, du hast schon gesagt, man ist sich nicht so ganz sicher, wie alt ist sie eigentlich? Also in der Realität war sie 19 tatsächlich. Okay. Sie spielt aber hier oder wirkt wesentlich jünger eigentlich, ne? Beziehungsweise es gibt da ja so einen Zwiespalt, sage ich mal, dass sie irgendwie wirkt wie so ein junges, fast 15-, 16-jähriges Mädchen irgendwie, und dann aber gleichzeitig die ist, die sagt, hey, wollen wir noch tanzen gehen, in den Club geht und da so ganz routiniert ihr Tanzprogramm abspielt. Mhm. Das ist schon ganz spannend, dass auch die Altersstruktur bei ihr hier nicht so 100% ersichtlich ist in dem Film.
Voll, ja.
Genau.
wollen wir gleich bei den Figuren bleiben?
Ich würde noch mal ganz kurz was dazu sagen, was der Film noch so verspricht quasi im Vorfeld, ja, ohne dass man so richtig weiß, was auf einen zukommt, sage ich mal. Denn es, ich finde, es gibt ein Genreversprechen. Es ist halt so Buddy-Movie irgendwie. Mhm. Es hat auch irgendwie was von einer Komödie erstmal, denkt man zumindest. Es, ich finde, oder hatte auch nach dem Trailer die Assoziation, ist das so eine Art Roadtrip-Film irgendwie, ne? Hat, ist vielleicht auch eine Odyssee oder so. Und der Film, klar, hat auch das ganz starke Versprechen von so einem Stadtporträt, von so einem Hamburg-Film im Prinzip, ne? Das ist zumindest so ein Kontext, in dem man immer wieder erwähnt wird und auch als so ein kultiger Hamburg-Film gilt. Mhm. Kultfilm ist sowieso auch ein Begriff, der hier ganz, ganz wichtig ist. Er ist ja, wird ja auch in der Tischkicker-Szene als Kultfilm abgefeiert für diese ganz besondere Szene, die es da eben gibt. Und ich finde es auch interessant, und das habe ich in der Recherche rausgefunden, dass der Film das Werk einer ganz bestimmten Produktionsfirma ist, und zwar die X-Filme Creative Pool. Und wir haben es schon gesagt, das ist die Firma, die auch die DVD rausgegeben hat. Und zwar ist das eine Produktionsfirma, die 1994 gegründet wurde von Tom Tykwer, Stefan Arndt, Wolfgang Becker und Dani Levy. Und das Ziel hatte, das deutsche Kino auf eine Art und Weise weiterzuentwickeln. Es sollte nämlich ein anspruchsvollerer, visuell aufgeladener und wahrhaftigerer Ansatz des Kinos gewählt werden. Das heißt, es gibt so eine Art Realismusanspruch, mhm, der damit reinkommt. Und der Durchbruch, also der Kontext dazu ist, dass es halt gerade Anfang der 90er Jahre war das deutsche Kino sehr stark geprägt von so leichten Komödien, ja, sage ich mal, ne? Also es gab Manta Manta, es gab Der bewegte Mann, Stadtgespräch und auch nicht zu vergessen Das Super-Vibe mit Veronika Ferres. Alles so leichte Komödien, die keinen besonderen Anspruch an sein Publikum oder an ihr Publikum lieferten. Und das wollten die bei X-Filme Creative Pool eben ändern. Und den Durchbruch gab es dann 1998 mit Lola Rent von Tom Tykwer, mit Franka Potente und Moritz Bleibtreu in den Hauptrollen. Und ein Jahr später dann eben Absolute Giganten, der auch nochmal so ein, in diese Richtung geht. Der, glaube ich, so ein bisschen auseinanderfällt. Also der diese leichten, komödienhaften Elemente zumindest zu Beginn noch sehr stark, mhm, drin hat, sich aber dann in eine sehr interessante Richtung weiterentwickelt, über die wir dann noch sprechen können. Genau, es ist ein Film, der einen besonderen Soundtrack hat, einen sehr starken Indie-Soundtrack, der also auch ein junges, kinoaffines, popkulturell interessiertes Publikum zur damaligen Zeit mit Sicherheit schon angesprochen hat. Und es ist, ich finde, aus einer heutigen Sicht für jemanden, der den Film heute guckt und ungefähr in der Zeit auch schon gelebt hat, auch so eine, das Versprechen auf eine Rückkehr in so eine nostalgische Zeit der Ende 90er, 2000er. Man erkennt die Mode zum Teil wieder. Ich finde auch, wenn man so andere Filme aus der Zeit kennt, ich finde, Frank Gehring sieht in diesem Film mit der Frisur und dem seiner Kleidung auch manchmal so ein bisschen aus wie Tyler Durden irgendwie, mhm, aus Fight Club, der, mhm, ja im gleichen Jahr erschienen ist sozusagen. Und das fand ich auch extrem spannend, auch diese ganzen Bezüge zu irgendwelchen Burgerketten, zu Eiscreme und, mhm, so weiter und so fort. Das hat schon was sehr Romantisches ja, Schönes irgendwie. Mhm. Ja. Jetzt können wir gerne ein bisschen über den Film sprechen, mhm, was uns währenddessen so aufgefallen, ja, ist. Weil ich finde, dieses Versprechen von einer leichten Komödie und einer Action, einem actiongeladenen Film, den der Trailer so ein bisschen verspricht und den ich mir auch vorgestellt und gedacht hatte, das löst der Film nicht so hundertprozentig ein oder eigentlich löst, mhm, das nicht wirklich ein auch.
Also ich habe eine ähnliche Wahrnehmung wie du tatsächlich. Ich finde, der Film wählt einen Ansatz, der durchaus eine anspruchsvollere Auseinandersetzung zulässt. Es ist kein Film, der in irgendeiner Art und Weise sein Humor oder seine Figuren oder ich sag mal seinen letztlichen Output darauf auslegt, irgendwie witzig zu sein, so wie das deutsche Komödien wollten, die vielleicht so, weiß nicht, sowas wie Voll Normal, diese Tom-Gerhardt-Komödien, so die wirklich auf diesen billigen, kurzweiligen, entblößenden und irgendwie immer wieder so demaskierend oder so diesen Spießbürgertums demaskierenden Humor abziehen. Haben wir hier manchmal so ein bisschen mit drin. Ich dachte mir am Anfang, als ich den Film mal wieder gesehen habe, ja, der ist eigentlich gerade so irgendwie ganz seicht. Könnte auch vielleicht irgendwie, weiß ich nicht, jetzt irgendwie auf RTL irgendwie am Samstag 12 Uhr laufen und könnte da durchaus unterhalten und einfach, ja, für ein Zielpublikum zugänglich gemacht werden, das sehr, sehr breit ist. Und das Identifikationsangebot, das der Film bietet, dass man sich davon unterhalten und irgendwie gecatcht fühlt oder sich meinetwegen auch affizieren lässt, das ist durchaus niedrigschwellig, würde ich sagen. Dadurch, dass die meisten Menschen, die den Film sehen, vielleicht schon ihre Jugend und die ersten Abschiede und die ersten Trennungen und die ersten Entscheidungen ihres Lebens hinter sich haben und dann ja durch das Angebot des Films irgendwie ihre eigenen Erfahrungen von Jugend, Freundschaft, Erwachsenen werden ja auch wiederum aufgreifen und mit dem Film so ein bisschen schwingen lassen können. Und dadurch sind, sage ich mal, diese Konflikte im Film und die Lebenssituation der Figuren zusammen mit dem Humor und mit diesem, ja, schon fast schon Odyssee-artigen Verlauf, dass man mal positive und negative Dinge ganz nah, ganz dicht beieinander erlebt und diese auch in so einer Erzählung ja fast schon rührselig und immer melancholisch aufgegriffen werden und vielleicht manchmal sogar kommentiert werden, ist das sehr einfach nachvollziehbar und hat immer so was Unmittelbares, Direktes zu seinem Publikum entstehend. Und ja, genau, dazu gibt es halt, wie gesagt, noch den Humor. Das hat auch immer noch irgendwie was Einendes, was zugänglich Machendes auf einer tradierten Ebene, die der deutschen Komödie, die der klassischen deutschen Komödie der 2000er oder der 90er jetzt nicht unähnlich ist. Das hat sie ja bereits gesagt. Ja,
genau, auf jeden Fall. Ich finde, diese seichten Elemente könnte man noch ein bisschen herausarbeiten. Ich finde, das passiert vor allem durch verschiedene Figuren. Also hier Florian Lukas' Figur, Rico. Ich habe immer mein Problem mit Namen, mit Figurennamen. Rico ist ja so eine Figur, die quasi auch so eine Art Comic Relief über einen Großteil des Films ist. Also durch diese Rap-Versuche, durch diese sehr obszöne Sprache, ne? Durch seine Bezüge, dieses Gespräch mit der Schwester, was er da hat und so. Ne? Das ist schon sehr überdrehtes, überzeichnetes, ein expressives Schauspiel. Und der Film hat auch seine Katze wieder auf meinen Notizen drauf. Meine Güte. Scheint sehr... Ja. Gemütlich zu sein, mit Papier irgendwie. Sollte man vielleicht probieren, einfach mal auf Papier zu schlafen. Und er hat dann auch relativ viele Action-Elemente oder auch ganze Szenen eigentlich, die doch auch auf diese seichte Unterhaltungsart und Weise einzahlen. Ne? Also das ist tatsächlich das Autorennen zu Beginn, was es mal so zwischenzeitlich im Intro gibt, zwischen unserer Freundesgruppe und diesem anderen Fahrer, der dann zufällig vorbeikommt. Das ist und das Fußballspiel, wo auch so, oh Gott, jetzt habe ich es am Hals, Entschuldigung.
Möchtest du ein Wasser?
Alles gut, ne? Ich habe hier Wasser, ich muss noch gleich mal was trinken. Wo auch so interessante oder lustige Elemente mit reinkommen, beispielsweise, dass das Juventus-Trikot, was sich Florian Lukas' Figur, Rico, anzieht, dass das ja so nach Chanel riecht, glaube ich. Mhm. Und das wird auch innerhalb des Fußballspiels dann von einem so kommentiert. Es ist das Tischkickerspiel, was extrem spannend ist, was total aufregend inszeniert ist und auch eben diese Spannungsdramaturgie hat und auch eben die Elvis-Szene in diesem Stuntpark. Mhm. Super spannend und super lustig. Und da ist der Film wirklich auflockernd, sagen wir es mal so. Und es gibt auch eine relativ große Bandbreite an popkulturellen Aufladungen und Bezügen. Es werden teilweise irgendwelche Filme erwähnt die ganze Zeit. Es gibt bestimmte Bands oder Songs, die extra diegetisch hier eingearbeitet werden, beispielsweise Musik von Tokotronic, die halt auch wunderbar in die Zeit passt, oder Das Bo, der auch ein Hamburger Rapper ist, von dem wird Musik verwendet. Es gibt diese Burgerkette, das Eiscreme und es gibt natürlich auch das Juventus-Trikot, was auch für sich schon irgendwie so ein popkultureller Indikator ist. Und das alles wird auf eine Art und Weise inszeniert, die schon auch irgendwie sowas von so einer klassischen, ja nicht Hollywood-Struktur, aber von so einem klassischen Erzählen hat, ne? Also so eine expressive Figurenzeichnung, es gibt ein hohes Schnitttempo und eben extra diegetische Musik, die immer wieder dafür sorgt, dass eben bestimmte Szenen emotionalisiert werden oder affektiv wirken. Und dann gibt es aber auch andere Elemente, die dann mit reinkommen, die eben diese Lockerheit durchbrechen und durchdringen. Und das ist eben zum Beispiel, wird eigentlich immer angekündigt durch Reprise, genau dieses Stück, was du schon angesprochen hast. Und ich finde es ganz spannend, und dass wir hier in einem filmhistorischen Kontext in Deutschland sind, wo wir eben vorher diese seichten Komödien haben und wo dann im Rahmen oder im Laufe der 90er Jahre die Berliner Schule sich langsam bildet, die noch viel, viel intensiver ist oder sagen wir mal, andersartiger erzählt, als das bei Absolute Giganten so im Großen und Ganzen der Fall ist. Aber ich finde, so einzelne Elemente finden sich auch schon hier irgendwie, ne? Also dass wir so eine Art hyperrealistischen Blick auf einen Alltag haben, der relativ schnöde ist oder sowas, was zwar hier nochmal schneller inszeniert wird, also ich denke da zum Beispiel an diese Szene, in der Rico im Burgerladen arbeitet, was ja durch so eine relativ schnelle Montage dann passiert und so, ne? Aber trotzdem haben wir hier doch relativ viele Momente, in dem so ein Zustand des Wartens uns auch gezeigt wird, ne? Also wo die Figuren teilweise, wo wir einfach nur Aufnahmen von Figuren bekommen und quasi in diese Gesichter reinlesen sollen, was diese gerade denken, wo wir quasi als Zuschauer zum Denken gebracht werden, wo uns viele Sachen nicht quasi vorgekaut werden. Wir haben auch eine episodische Erzählstruktur, also kein klassisches Exploitation erzählen, dass wir quasi so eine Steigerung haben, sondern es ist eher so eine Art Episode, die sich aneinander oder Episoden, die sich aneinander reihen, die mehr oder weniger gleichwertig nebeneinander stehen, würde ich sagen. Das finde ich ganz spannend. Und das auch, und da sind wir auch bei diesem Zustand des Wartens, dass wir so eine Dehnung von Zeit zum Teil haben. Das sind dann eben auch so große Aufnahmen, wenn die Figuren mal auf dem Boden sitzen, so gegen die Pfeiler gelehnt und so, dass wir einfach mal so eine Einstellung von ein paar Sekunden einfach mal länger bekommen, in dem einfach nur gewartet wird, quasi nur wir als Publikum ein Bild geliefert bekommen, in dem wir unsere eigenen Gedanken hineinprojizieren können. Und ganz spannend ist hier tatsächlich die Wahl von Julia Hummer, die diese Rolle hier spielt, denn ich habe ja schon gesagt, die spielt ja interessanterweise später dann bei Christian Petzold zwei Hauptrollen, scheint also auch eine Schauspielerin zu sein, die irgendwie so für beides geeignet zu sein scheint irgendwie, ne? Die hier so eine Verbindung auch zur Berliner Schule dann im Nachhinein eben nochmal aufgeworfen hat. Das ist wie gesagt bei der Berliner Schule alles noch viel, viel extremer, also diese Dehnung von Zeit ist ja etwas, was gerade bei Angela Schanalek eine Riesenrolle spielt. So exzessiv ist das hier nicht, aber wir haben schon so eine Art Film, der quasi fast als ein Scharnier gelten könnte, meiner Meinung nach. Wo es also nicht klar in die eine seichte oder die eher anspruchsvollere, langsamere, realistischere Inszenierungsweise, sag mal geht. Ja. Das vielleicht dazu.
Es finde ich auch ein Film, der zumindest mich immer wieder und sehr gern zum Beobachten einlädt. Die Figuren reden miteinander, die Figuren tauschen sich auf jeden Fall aus, aber die Figuren sprechen ob ihre emotionalen Ausbrüche, die ja teilweise stattfinden, egal ob sie jetzt vielleicht immer wieder in verschiedenen Sequenzen sich daran erinnern, okay, das war ja die letzte Nacht und ich bin ja richtig, richtig böse auf Floyd und jetzt rangel ich nochmal mit dem so ein bisschen. Oder ob das dann eben in dem Moment ist, wenn sich, weiß ich nicht, Walter und Rico darüber streiten, was Walter zu seiner italienischen Oma gesagt hat, weil er ihr gesagt hat, Rico ist irgendwie homosexuell oder schwul oder mag Männer oder ist ein warmer Bruder und Rico regt sich auf und so weiter. Naja, genau. Gefühle werden hier zumindest im Hauptthema betreffend, aber nicht verbalisiert. Das Ganze hätte eigentlich passieren müssen oder es wäre sehr wahrscheinlich, dass das Ganze passiert wäre, erst recht, weil ja der Film so ein bisschen aus der Sicht Floyds erzählt wird, der ja den Film manchmal so ein bisschen aus dem Off kommentiert und so eine retrospektive Selbstbeobachtungssituation draus macht, wie als ob das, was wir sehen, ja schon passiert ist und er es aus einem Erinnerungsbericht heraus erzählt, wie er diesen letzten Abend wahrgenommen hat, wo man auch in Frage stellen kann, ist das, was wir sehen, überhaupt die Realität? Ist das, was wir sehen, überhaupt all das? Sind teilweise diese Musical-Szene? Ist das wirklich passiert? Oder spickt Floyd, die Figur Floyd, das Ganze hier mit Bezügen und mit Dingen, die ihm ohnehin in dieser Zeit bewegt haben und bauscht das Ganze auf. Vielleicht gab es so Telsa gar nicht richtig. Vielleicht ist das auch irgendwie nur eine Projektion von Sexualität, von Liebe, von dem Verlieren der Unschuld. Was wollte ich eigentlich sagen? Ach so, ja, genau. Ich wollte auf die Gefühle zu sprechen kommen, die ja nicht verbalisiert werden, sondern wie gesagt eben durch Blicke, durch Pausen, durch Schweigen, wie du das gesagt hast, oder eben durch Reaktionen vermittelt werden, die Figuren eigentlich allein mit der Kamera haben und wir aus nächster Nähe beobachten können, okay, wie sieht denn jetzt Floyds Gesicht aus, was könnte er denn jetzt sagen? Er erzählt zwar gerade was, aber er erzählt gerade was völlig anderes, aber eigentlich können wir gerade schon mit einer gewissen Empathie ablesen, wie es ihm gerade geht und wie er das gerade meint und wie die andere Person darauf in dieser Beziehung des Gesprächs reagiert. Das Publikum muss also erschließen und ich finde, das macht Spaß, das ist jetzt kein Job, das ist jetzt nicht irgendwie Arbeit, das ist jetzt nicht irgendwie müßig, was das Ganze für Floyd letztlich bedeutet und wie er in der Lesart dieses Erinnerungsberichts diesen Abschied ja wahrgenommen hat oder wahrnehmen möchte, wenn man jetzt dem Glauben schenken mag, dass man jetzt selbst nur ein Beobachter eines Lebensabschnitts ist, der von Floyd zu irgendeinem Zeitpunkt aus der Erinnerung heraus erzählt wird.
Das finde ich eine interessante Beobachtung, weil die Frage der Erzählperspektive hier, glaube ich, auch wirklich eine sehr wichtige ist. Zum einen hast du recht, das ist sehr subjektiv. Zum anderen hat man immer auch das Gefühl, man beobachtet trotzdem als Publikum nicht aus der Sicht von Floyd, ausschließlich zumindest nicht nur aus der Sicht von Floyd, trotzdem diese drei Figuren irgendwie. Und das macht aber trotzdem im Kontext dessen, was du gerade gesagt hast, Sinn. Nämlich als ob jemand nochmal auf sich und seine Freundesgruppe von damals schaut, ne? Mich erinnert das so ein bisschen, also das ist viel expliziter in dem Film, den ich jetzt als Vergleich ranziehen werde, mich erinnert das ein bisschen an After Sun von Charlotte Wells, in dem es darum geht, dass eine ca. 30-jährige Frau auf einen Urlaub zurückblickt, den sie zusammen mit ihrem Vater gemacht hat, als sie ein Kind war, als sie 11 Jahre alt war. Und wir wissen nicht so richtig, wie es diesem Vater heute geht, sondern wir bekommen quasi diese Bilder von damals zu sehen, die scheinbar objektiv sind, aber immer wieder wird klar, dass die Perspektive der älteren Frau da reingebracht wird. Also beispielsweise sagt ihr Vater in einer Szene am Pool, geh doch mal rüber zu den Jungs da und freund dich mit denen an, die ungefähr so alt sind wie sie. Aber das Mädchen in der Vergangenheit sagt, aber ich bin doch viel zu alt, um mit denen befreundet zu sein. Ne? Als ob die ältere 30-jährige Frau quasi ihrem jüngeren Ich die Worte in den Mund legt sozusagen. Ne? Und da gibt es dann noch so weitere Beziehungen, wie dass diese Erinnerungen immer wieder angestachelt werden von Videoaufnahmen, die scheinbar objektive Realität zeigen, wo dann irgendwann klar wird, okay, die Bilder, die wir quasi nicht als Filmbild von dieser Videokamera wahrnehmen, sollen dann oder könnten eigentlich objektive Realität sein, aber wahrscheinlich sind sie eher Projektion der eigenen Erinnerung dieser Figur, diese aber dann auf eine Art und Weise formt, die keine objektive Realität sozusagen zeigt, sondern natürlich das subjektive Erleben mit reinbringt. Ne? Mhm. Und das ist etwas, was hier, glaube ich, auch durchaus eine Rolle spielen kann, weil ich finde auch tatsächlich, dass es interessant ist, dass das so wirkt, als würde hier jemand von früher auch erzählen und dann auch teilweise Sachen mit reinbringen, die noch weiter in der Vergangenheit passiert sind. Er erzählt ja dann zum Beispiel von diesem Silvesterabend, wo seine Mutter ihm eine Zündkerze da in die Hand gegeben hat und er dann diese Zündkerze rumwählt und sagt, das war wahrscheinlich das Intensivste, was ich jemals gemacht habe. Ich habe noch nie etwas mit so einer Konsequenz getan, wie dieses Rumwählen da. Und dieser Zwiespalt, da wollte ich nochmal ganz kurz drauf zurückkommen, zwischen diesem Seichten aus dem Kino von Anfang der 90er Jahre und dem, was im Prinzip sich dann im Verlaufe des Jahrzehnts entwickeln wird, bis in die 2000er und weiter, findet sich im Prinzip schon konsequent umgesetzt in der allerersten Szene des Films. Das ist nämlich dieses Autorennen. Wir haben erstmal extra diegetische Musik, es geht ab, die drei sitzen da hinter dem Wagen und so weiter und so fort. Ne? Dann gibt es dieses Autorennen, Frank Gehring streckt dann seinen Körper aus diesem Seitenfenster heraus und es sieht so aus, als würde er das genießen, das Haar wedelt auch so im Wind und so weiter und so fort. Und dann setzt Reprise ein und wir sind auf einmal in dieser melancholischen Stimmung drin und er spricht dann davon, macht dann diese Ode an die Freundschaft, wo dann auch zum ersten Mal die Worte fallen, dass Freundschaft absolut gigantisch ist, ne? Während er dann so auf diese Hamburger Hafenlandschaft blickt.
Ja.
Und wir sofort diese Melancholie mitbekommen. Also das findet sich schon als Konzentrat in dieser ersten Szene eigentlich direkt drin, alles, ne? Worüber wir jetzt gerade gesprochen haben im Prinzip. Ja, was hat der Film noch so in dir? Was macht er noch so für dich aus?
Naja, also was ich ganz interessant finde und was, sage ich mal, so ein netter Kniff ist, also wir haben jetzt meinetwegen es hier mit einer letzten Nacht zu tun. Und ich finde es ganz interessant, dass der Film seinen Handlungsspielraum eben auf eine Nacht begrenzt und das auch, finde ich, dramaturgisch mit in den Wirkmechanismus bringt, dass er die Nacht unerbittlich wie die Zeit, wie das Leben irgendwie voranschreitet und man hier Dunkelheit und Dämmerung, Straßenbeleuchtung, das Aufwachen einer Stadt, das Steigen der Sonne und das Erwachen des Hafens, auch sowas wie ein umgedrehtes Ende wahrnimmt. Man nimmt quasi die Nacht irgendwie nochmal wahr als letzten Moment, in dem man jetzt quasi, bevor der neue Tag anbricht, bevor das Neue kommt, nochmal jung sein kann, nochmal jung sein darf, nochmal jugendlich sein darf, bevor dann die erste Zäsur stattfindet zum Erwachsensein, zum ersten Realisationsmoment, okay, jetzt ist hier das Leben, so wie wir es kannten, so wie wir es geschätzt haben, so wie wir vielleicht dachten, dass es immer so weitergeht, weil es einfach läuft, das ist jetzt vorbei. Und das Ganze findet halt mit dieser Stadt, mit diesem Akteur irgendwie Hamburg statt, mit diesen Räumen, die Hamburg hat. Das ist jetzt nicht das St. Pauli Hamburg, das ist nicht irgendwie das, dass irgendwie Hermannsplatz, was weiß ich, Hamburg, dass man irgendwie kennt aus anderen Filmen meinetwegen, sondern das ist eher ein unattraktives Hamburg, das aus irgendwie Arbeiterviertel besteht, das aus Plattenbauten besteht, das aus irgendwelchen Fußballascheplätzen besteht, das aus irgendwelchen Nichtorten, aus Parkplätzen, aus irgendwelchen Fastfood-Schnellrestaurants und irgendwelchen Absteigen, so Absturz meinetwegen Bars besteht, das gar nicht so sexy ist und gar nicht so viel Identifikation bietet, wenn man nicht jetzt so ein Hamburg-Enthusiast ist oder meinetwegen in Hamburg wohnt und sich vielleicht mit den ein oder anderen Orten, die ja dann vielleicht auch so im kollektiven Gedächtnis als irgendwas bekannt sind, ach, da sind die und da ist die arme Ecke und so weiter, naja, könnte das nochmal eine ganz andere Wirkung haben, wenn man jetzt, wie gesagt, irgendwie einheimisch in Frankfurt ist und sich damit eben auskennt. Aber lange Rede, kurzer Sinn, die Zeit, und das wollte ich sagen, wird, finde ich, irgendwie zum Gegenspieler dieses Trios oder dieses Quattros, wenn dann Telsa mit dazukommt. Und sie müssen eben die Zeit nutzen, bevor sie erwachsen werden. Das ist, finde ich, schön irgendwie so eine parallele Metapher, dass zum einen die Nacht vorübergeht, man nicht mehr viel Zeit hat, um irgendwie als Freunde ein letztes Mal groß irgendwie einen drauf zu machen. Aber das, wie gesagt, eine Metapher irgendwie auch so zum Leben selbst ist, wie halt Jugend und Erwachsensein dann ineinander übergehen und so eine Art Schwebezustand wie in einer Nacht herstellen, in der alles nochmal möglich scheint, aber dann letztlich dann doch der Morgen kommt und irgendwann ist die Zeit halt vorbei. Mhm.
Ich möchte da zwei Dinge zu sagen. Völlig richtig erstmal. Zum einen zum Hamburg-Bild. Es gibt natürlich hier sowas wie den Elbtunnel oder die Kölbrandbrücke, die dann schon als klar identifizierte Orte von Hamburg zu deuten sind oder zu sehen sind. Allerdings hast du schon recht, dass der Film größtenteils an sogenannten Nichtorten besteht, die dann durch die verschiedenen Ereignisse zu Identitätsorten eigentlich gemacht werden. Also wie diese Kneipe unten mit dem Tischkickerspiel und so weiter und so fort. Damit haben wir nach dem Film etwas, dass wir diesen Ort mit etwas assoziieren, mit irgendwie einem besonderen Ereignis, wenn man so will. Ne? Und da schließt der Film auch an so eine Reihe an Hamburg-Filmen, die sich bereits seit den 70er Jahren eigentlich befinden oder da gemacht wurden. Zum einen Rocker von Klaus Lemke aus dem Jahr 1972, in dem es eben um so eine Rocker-Gang geht, beziehungsweise um einen Typen aus dieser Bande, der dann seinen kleinen Bruder mitnimmt und der wird dann auch, es geht dann auch um Drogenmissbrauch und so weiter und so fort, also schon härtere Themen. Ein Film, der auch in Hamburg spielt, der aber auch ganz stark in diesem eher, ja, ich sag mal so dreckigen Hinterhofmilieu dann, wenn man so will, spielt und Hamburg eben auch nicht so als attraktiven Urlaubsort, als große Metropole eben zeichnet, sondern eben auch als einen Ort, der kriminell ist, der, wo es auch soziale Unterschiede gibt, Ungleichheiten und so weiter und so fort, ne, wo es also relativ schwierig ist und ganz ähnlich auch Nordsee ist Mordsee von Haag Bohm aus dem Jahr 1976. Das sind so Filme, die quasi den Genrefilm von vorher auch noch ganz stark verbinden mit dem Autorenfilm, der sich dann in den 70er Jahren dann im deutschen Kino auch entwickeln wird, also Fassbinder, Werner Herzog und so weiter und so fort, wobei Werner Herzog ja auch jemand ist, der das mit dem Genrefilm ganz stark verbindet, wenn man so will, also Nosferatu oder Aguirre sind ja auch zum Teil Genrefilme. Und das verbindet den Film oder ist auch eine interessante Entwicklung, die sich fast so parallel zeichnen lässt, wenn man so in die 90er hineingeht, dass wir eben diese ich sag's mal anders. Das ist so eine interessante Verbindung auch wieder zum Film der Berliner Schule, wenn man so will. Dieses Hervorstechen von Nichtorten, die dann zu Identitätsorten werden, ist etwas, was hier ganz stark ist auch. Also es geht da auch bei diesen ganzen Berlin-Filmen häufig nicht darum, dass diese Stadt auf den ersten Blick als Berlin erkannt wird, sondern es geht eher um diese kleinen Ecken, die irgendwie Bedeutung erfahren. Ich musste da an einen relativ späten Film aus dieser Reihe denken, nämlich aus dem Jahr 2021, Undine von Christian Petzold. Da geht es darum, dass zwei Leute sich treffen an einem Café und dann sozusagen so eine Liebesbeziehung beginnt. Und die Frau, die hier von Paula Bär gespielt wird, ist Museumsdirektorin oder Kuratorin, auf jeden Fall arbeitet sie im Museum und begleitet dann so eine der Führungen und auf dem Weg in dieser Führung in diesem Museum kommen sie an einem riesigen Modell von Berlin vorbei und da sind natürlich die ganzen Sehenswürdigkeiten, Fernsehturm, Brandenburger Tor und so weiter und so fort zu sehen und sie blickt dann aber auf genau diesen Ort, wo sich dieses Café befindet. Die Kamera zoomt dann rein und es ist vollkommen klar, dass das genau der Ort ist, wo das Café ist und somit wird dieser Ort dann eben zu einem viel, viel bedeutenderen Ort im Kontext des Films, als all die Orte, auf die die Besucher wahrscheinlich zuerst achten. Ne? Und das ist etwas, was hier, glaube ich, auch so der Fall ist, dass eben diese Aufladung von Nichtorten eine große Rolle spielt. Und das Zweite, was du gesagt hast, was ein Riesenthema des Films ist, ist eben diese melancholische Auseinandersetzung mit dem Erwachsenwerden und mit dem Voranschreiten von Zeit. Und Und da finde ich es ganz interessant, dass der Film eigentlich anhand seiner verschiedenen Figuren uns Zukunftsperspektiven ausmalt, in die die drei Figuren eben reinrutschen können. Beziehungsweise eigentlich sind diese drei Figuren schon in einer gewissen Art und Weise vorkodiert in eine Richtung, in die es gehen könnte. Das ist nämlich zum einen, dass ich sag mal so eingliedern in die kapitalistischen Gesellschaftsverhältnisse, in die Arbeit, wenn man so will. Also das ist so ein bisschen das, was ich bei Walter sehen würde, vor allem, der in dieser Autowerkstatt arbeitet. Und da gibt es einen Haufen Figuren, die das quasi, die schon erwachsen sind und die genau das innerhalb des Films repräsentieren. Also ich habe hier den Automechaniker genannt, der ja sehr erpicht darauf ist, dass die Arbeit gemacht wird. Auch der Autokäufer, der quasi, dem es ganz wichtig ist, dass sein Auto in einem besonderen Minzgrün irgendwie dann geliefert wird, ja. Der quasi auch schon so in diesem Produktverständnis schon drin ist und so, ne? Wir haben den Filialleiter des Burgerladens, der Rico dann vor allem dann dazu bringt zu arbeiten, und da gehört Rico dann dementsprechend auch rein. Also das ist so ein bisschen das, was droht, sage ich mal, in diese genau so zu einem Menschen dieser Art und Weise zu werden, wenn man so will. Dann gibt es so das ewige Fortsetzen der Adoleszenz oder der Jugend im Prinzip. Das ist das, was ich vor allem bei Rico sehen würde, der ja sehr stark in diesem Rap-Kontext drin ist, der lustigerweise, ich glaube, Eminem hatte da noch gar nicht so richtig seinen endgültigen Durchbruch, aber der sieht so aus wie Eminem,
ja,
ne?
Absolut,
so. Ja. Und für mich ist das tatsächlich aber ein Bezug gewesen, oder ich hatte eine ganz starke Assoziation zu La N, Hass von Mathieu Kassovitz, wo es ja auch darum geht, dass jemand in auch so einem Plattenbauviertel, nur in Paris in dem Fall, wohnt und quasi nie aus der Adoleszenzphase hinauskommt, sondern immer wieder in diesem jugendlichen Gang-Leben drin bleibt. Und das ist so ein bisschen das, was bei Rico auch der Fall zu sein scheint, ohne dass er jetzt in einer Gang ist, aber der scheint auch so ewig bei seiner Mutter zu leben, und diese Zukunft scheint sich irgendwie quasi anzubahnen. Und es gibt für mich zwei Figuren, die das innerhalb des Filmes ganz, ganz stark repräsentieren, die schon erwachsen sind. Und das sind Snake und Dulle, dein Kumpel. Snake ist so eine ganz komische Figur dahingehend, weil er ist ja in dieser Bar da im Keller und er scheint auch nur dort zu sitzen für dieses Tischkickerspiel. Er bewegt sich auch nur dann, wenn er gerufen wird, um Tischkicker zu spielen. Und das ist jemand, der dann so um die Mitte 40, 50 irgendwie zu sein scheint. Ich weiß gerade gar nicht, wie alt der Schauspieler zum damaligen Zeitpunkt war. Das ist ja, muss ich mir den Namen raussuchen, der nochmal hieß, Jochen Nickel, den man aus Schindlers Liste zum Beispiel in einer kleinen Rolle kennt, oder er hat auch bestimmte Rollen in Tatorten und Polizeirufen gespielt, und der hier eben diesen Typen spielt, der quasi die ganze Zeit am Tisch kickern ist und so ein Schlangentattoo auch auf seinem Hals hat und irgendwie für nichts anderes da zu sein scheint, als genau dieses Tischkickerspiel zu machen. Und sein Kumpel Dulle, der mit ihm zusammen am Tisch sitzt, der hat ja auch sowas total Kindliches irgendwie, ne? Also schaut die ganze Zeit zu ihm auf und so. Das ist so ein bisschen wie früher in der Schule, wo es diesen einen coolen Typen Außenseiter-Typen gab und dann so jemanden, der zu ihm raufgeschaut hat und ständig mit ihm im Schlepptau ist. Also das sind eigentlich fast so Kinder irgendwie, hat man das Gefühl. Dazu passt auch, dass Snake dann einen Milkshake trinkt, weil das ist ja auch kein Alkohol und so, ne? Das ist irgendwie, ist nicht gesund. Aber es ist ja auch eher so ein Getränk, sag ich mal, was so mit Kindern irgendwie assoziiert wird. Auch Milch generell irgendwie so, ne? Also das scheint so jemand zu sein, der auch keinen echten Job irgendwie zu haben scheint, sondern der irgendwie die ganze Zeit, man kann sich das vorstellen, dass der das seit seiner Jugend macht, die ganze Zeit am Tischkickern ist und irgendwie nie so richtig weitergekommen ist im Leben und dann da festzuhängen scheint irgendwie, ne? Und dann gibt es eben noch den dritten großen Punkt, und das ist das Verlassen der Gesellschaft, wenn man so will. Und das ist Floyd im Prinzip, der einfach nur da raus will, der mit nichts davon irgendwie so 100% was anfangen kann, und irgendwie auf der Suche nach dem Weiten ist und nach einem Ort, zu dem er richtig gehört, so sagt das ja innerhalb des Films. Ne? Mhm. Das scheinen so die drei Varianten zu sein. Und dann gibt es noch eben diese vierte Figur, die so ein bisschen die offene Zukunft meiner Meinung nach repräsentiert. Und das ist eben, wie heißt er, Telzer? Gespielt von Julia Homer, die so eine mythologisch aufgeladene Projektion eigentlich ist. Du hast vorhin schon gesagt, dass sie fast schon, sie taucht auch irgendwie immer an so Stellen auf, an denen man nicht mit ihr rechnet irgendwie, ne? Also die drei Jungs wurden da von diesen Rumänen da zusammengeschlagen und dann ist sie auf einmal da, an irgendeinem Ort in Hamburg geführt, ne? Und hat ja dann auch diesen Cowboy-Hut auf. Und das hat auch irgendwie noch so was Wildes, Ungezähmtes, was Vorzivilisatorisches. Also so wie so eine Art in dieser Interpretation ein wilder Mensch, der noch quasi in die Gesellschaft eingefügt werden muss, dem noch entnommen werden muss. Ne? Also wo noch die Zivilisation auf diesen Menschen wartet. Und da ist quasi vollkommen offen, welchen Weg dann Telsa geht, im Prinzip, ne? Mhm. Und das wird auch, also ich finde, diese Wildheit wird dann auch im Club fantastisch inszeniert, muss ich sagen. Also diese großartige Tanzszene da, wo sie auch total mythologisch aufgeladen wird durch das Stroboskoplicht und so weiter und so fort. Das ist schon ziemlich, ziemlich toll. Ja.
Ja. Ich hätte mir vorstellen können, dass Telsa, klar, als Figur vielleicht auch nur als Figur, nicht als Mensch dafür steht, dass man an dieser Schwelle des Erwachsenwerdens ja irgendwann auch seine Unschuld verliert und dass man ja irgendwie mit Manierismen irgendwie sich schmückt und sich auf einmal einen Cowboyhut aufsetzt und so weiter und so fort, weil man jetzt so tun muss, als sei man erwachsen und weil man jetzt so tun muss, als sei man jetzt nicht nur erwerbstätig, sondern auch noch sexuell aktiv und erfahren und dann eben meinetwegen in diesem Schwebezustand zwischen Abhängigkeit und Selbstbestimmung, zwischen Freiheitsdrang und Verbundenheit muss man dann natürlich dann irgendwie auch noch in so einer letzten Nacht, meinetwegen, es gibt ja auch sowas wie einen Junggesellenabschied und so weiter, wo man ja auch nochmal genau dieses zeitlich Begrenzte nochmal feiern möchte, bevor man in diesen nächsten Zustand geht. Und da hat Telsa, finde ich, als Figur oder als Personifikation von ja, Dingen, von Riten oder, sag ich mal, von so Sakramenten, dass man, bis man ein Erwachsener ist, ist sie einfach irgendwie so eine Verkörperung, die dann nochmal in diese Erzählung dieser letzten Nacht so mit reinkommt. So ein bisschen. Vielleicht gab sie in der Realität wirklich, aber ich glaube, aus ihr wird so eine märchenhafte Figur gemacht, die nochmal irgendwie mehr Bedeutung hat, als jetzt einfach das Mädchen von, weiß ich nicht, vom Nachbar zu sein oder des Nachbars Tochter so.
Ja.
Ja.
Diese Schwelle zum Erwachsenensein finde ich auch super gut, weil sie will ja die ganze Zeit Sachen machen, die jüngere Leute, die noch nicht erwachsen sind, auch ständig mit Erwachsensein irgendwie assoziieren. Ne?
Voll,
also
ja.
Alkohol trinken, macht sie ja dann auch sehr exzessiv, bis es zur Alkoholvergiftung kommt. Und sie will ja dann auch unbedingt das Auto fahren, ne? Und macht das ja dann auch in diesem Hinterhof, dann im Kreis, ja, die ganze Zeit.
Richtig, genau. Und ich finde, alle wissen irgendwie, worauf es hinausläuft und wissen, was ihnen bevorsteht und finden es natürlich schade, dass Floyd geht, dass sie nach 2 Jahren jetzt irgendwie einen guten Freund verlieren. Aber ich finde auch, dass der Film die Aussage trifft, dass genau das, was die tun, ablenken soll von dieser Geringfügigkeit, von dieser Belanglosigkeit des normalen Lebens eines Erwachsenen. So, und dieses Wegrennen davor und dieses Nicht-Wahrhaben wollen und wir vergessen das alles jetzt nochmal und haben jetzt nochmal genau die Nacht, in der wir sowas machen können, bevor von uns erwartet wird, wir müssen jetzt die Erwachsenen sein, die genau sowas jetzt nicht mehr tun und sich dieser Geringfügigkeit des Arbeitens und Seins und einfach des irgendwie ja, erwerbstätigen Schaffens einfach nur nachgehen und dass man dann so ist wie eben dieser Werkstattbesitzer oder dann wie der Frittenbuden-Besitzer,
genau, ja.
Und einfach nur andere wiederum triezt, dass die eben für die eigene Wertschöpfung sorgen und dass man dann eben diesen Hamsterrad dann meinetwegen gefangen ist, wovor man ja als Jugendlicher in verschiedenen Jugendkulturen immer wieder Angst hat und sich davor bewahren möchte, genau so wie so eine Marionette zu sein.
Genau, und der Film zeigt ja auch, dass diese erwachsenen Menschen nicht nur in ihrer Arbeit sozusagen irgendwie, dass das irgendwie öde ist und dass das keine besonders erstrebenswerte Zukunft ist, sondern auch die Freizeit wird ja so unattraktiv hier dargestellt, dass anhand der Menschen, die in dieser Bar sitzen, die sich ja dann über alle möglichen Banalitäten unterhalten, unter anderem darüber, ob Hitler jetzt faul war oder fleißig war, er war ja auch Vegetarier und sowas, ne? Überhaupt diese Präsenz von Hitler in dem Film finde ich irgendwie interessant. Also zum einen in diesem Gespräch, zum anderen gibt es ja dann später auch noch in diesem Club auf dem Klo diesen Typen, der dann Videokassetten anbietet. Zum einen glaube ich Pornos und zum anderen dann aber auch so, hat er so eine Geschichtskategorie, wo dann irgendwie Hitler mein Leben irgendwie gezeigt wird, ne? Und das finde ich auch ganz interessant, dass hier in dieser Gesellschaft auch irgendwie der Nationalsozialismus in einer gewissen Weise in so einem Unterbewusstsein fortzuleben scheint irgendwie, ne? So als ob die Banalität des Lebens dafür sorgt, dass irgendwie die Zeit in der deutschen Geschichte, die zwar in einem negativen Sinne, aber trotzdem noch irgendwie so als ein vor der kapitalistischen Konsumgesellschaft geltend ist, dass das irgendwie so präsent bleibt und als ob die arbeitsteilige Gesellschaft in einer gewissen Weise dafür sorgt, dass gerade die Zeit des Nationalsozialismus irgendwie irgendwie so eine Dauerpräsenz hat und dann auch so ein Potenzial hat, irgendwie immer wieder nach oben zu kommen, was ja dann in gewisser Weise gerade in den 90ern auch ein Riesenthema war, ne? Also diese ganzen Neonazi-Angriffe und so weiter und so fort, Rostock-Lichtenhagen und so weiter und so fort. Und man sieht das ja auch heute, dass es, dass es so eine Rückkehr des, des Rechten sozusagen gibt, ne? So als ob das banale Leben so eine Basis dafür ist, dass eben diese unterschwellige Vorstellung von Adolf Hitler fortleben kann in unserem Leben. Ne? Also das ist ja etwas, was von der Frankfurter Schule auch in gewisser Weise festgestellt wurde, dass im Prinzip gerade diese fehlende Auseinandersetzung in mit der deutschen Geschichte innerhalb der Bundesrepublik Deutschland eben auch dafür gesorgt hat, dass quasi im bürgerlichen Anzug auch immer wieder das, das Braunhemd sozusagen hervorstechen kann, wenn man so will. Das ist ja dann auch was, was Jahre später dann nochmal in Dominik Graffs Film Fabian oder der Gang vor die Hunde dann nochmal so eine Riesenrolle gespielt hat, ne? Wo quasi durch den bürgerlichen Anzug dann so langsam wieder, ja, also irgendwie, wir brauchen hier wieder Struktur. Irgendwie muss hier wieder jemand rankommen, der dem ganzen Deutschland hier wieder so eine Ordnung verschafft und so weiter und so fort. Wo so die Unzufriedenheit mit dem eigenen banalen Leben die Basis quasi dafür ist.
Ja, ja. Da sieht man dann quasi, die Menschen, die dort an dieser Bar sitzen, die sind ja dann schon auch ein Stück weit älter. Vielleicht ist das dann, soll das dann eben auch so dieses Szenario oder das Ergebnis darstellen, wie man dann eben ist und wie man dann eben aussieht, wenn ein so dieses Arbeitsleben dann irgendwann mal wieder ausspuckt oder wenn man dann irgendwann mal auf die Knie geht, weil man sagt, okay, ich kann jetzt hier nicht mehr, ich habe jetzt hier ein Hörgerät, eine dicke Brille, ich kann jetzt nicht mehr arbeiten, ich bin jetzt Alkoholiker oder ich bin jetzt irgendwie arbeitslos. Dass wir da nochmal wie so einen Pool sehen, der einfach nochmal den Jungs irgendwie zeigt hier, also so wollte er nicht sein, irgendwie die, auf diese Verliererscheiße und dieses blöde Gelaber, über irgendwelche belanglosen Sachen haben wir jetzt keinen Bock. Und aus dieser Bar hinaus flüchten sie dann ja auch wieder.
Ja. Was glaube ich auch, Rico ist ja der, der dann ausrastet in dieser Szene und der ihm sagt, hier könnt ihr mal eure Schnauze halten und so.
Ja.
Und ich glaube, das wäre lustigerweise nicht passiert, ohne dass die beiden nicht vorher die Nachricht bekommen hätten, dass ihr Freund die Stadt verlassen wird. Und ich glaube, dass die Bewusstwerdung, dass diese Zeit der Freundschaft jetzt potenziell zu enden droht, auch ein Indikator dafür ist oder quasi auch Rico in dem Fall bewusst gemacht hat, dass das banale Leben, was hier an der Bar seine Repräsentation findet, nicht unbedingt das ist, womit er seine Zukunft verbringen möchte. Das war vorher kein wirkliches Problem. Da hat er das eher so, diese ganzen Momente eher so komödiantisch hingenommen. Ne? Hat er mit dem Lover von seiner Freundin kurz telefoniert und hat sich so ein bisschen über ihn lustig gemacht und so. Ne? Das, was ja sehr lustig war, auch für uns als Zuschauer. Aber es hat nicht diese Dramatik angenommen, wie in dem Moment, wo einem wirklich klar wird, okay, das Leben hat so eine gewisse Vergänglichkeit irgendwie, ja.
Das stimmt, Rico durchlebt da schon einen ganz schönen Wandel. Der ist dann irgendwie so dieser kleine, lustige Lebemann, aber wird dann zusehends ja auch auf der Toilette, als sich dann alle irgendwie um ihn rumschauen und er meinetwegen von einem traumatischen Erlebnis beim Arzt erzählt, ob es stimmt oder ob es nicht stimmt, keine Ahnung. Aber er ist dann irgendwie wirklich geläutert und blickt dann auch so trotz dieser anfänglichen Leichtfüßigkeit einer sehr krassen Ernsthaftigkeit entgegen und durchschreitet, auch wenn man jetzt innerhalb dieser Zeit und so weiter nicht viel Zeit für die Figur hat und irgendeine Charakterzeichnung, bla bla bla. Aber ich finde, es wird schon sehr, sehr gut in der Kürze der Zeit durch den Schauspieler vor allem irgendwie transportiert und macht eben auch im Thema selbst dieses Erwachsenen, diese Adoleszenz erkennbar, was das alles an Esprit, an Lebensfreude und an dieser, an diesem glühenden, kleinen, lustigen Menschen irgendwie auch kaputt machen kann, wenn man dann realisiert, oh, jetzt bin ich ja irgendwie, ja, dann doch erwachsen oder muss jetzt dann doch irgendwie Verantwortung nur für mich selbst übernehmen und habe nicht mehr den Rückhalt der Freunde, die mir irgendwie noch die Möglichkeit bescheren, dass ich noch eben so leben kann, wie ich es seit 10 Jahren tue, ohne irgendwie in den nächsten Schritt machen zu müssen.
Ja. Ich musste in Bezug auf dieses Erwachsenwerden-Thema, dieses Coming-of-Age-Thema, auch denken an den Film Dazed and Confused, der ungefähr zur gleichen Zeit rauskam, ich glaube 1997, von Richard Linklater aus den USA, wo es ja auch um Jugendliche geht, die quasi ihren letzten Tag auf der Schule verbringen und so eine letzte Nacht dann sozusagen nochmal machen und da Spaß haben wollen und so weiter und so fort. Und zu Beginn des Films gibt es da, glaube ich, ich weiß gar nicht mehr, was es war. Ich glaube, es war so eine Werbung für eine Berufsberatung, wo quasi klar ist, okay, jetzt geht's bald in den Job und in die Zukunft. Mhm. Und das ist so ein, da gibt es im Hintergrund, ich glaube, ein Graffiti an der Wand, wo Abraham Lincoln quasi so auf dich als Betrachter des Bildes so zeigt und dieses berühmte I want you, was quasi für den Einzug in den Krieg damals gestanden hatte, so dass quasi das Erwachsenenleben als der Krieg dargestellt wird. Der Spaß ist jetzt vorbei und jetzt geht's quasi in den Ernst des Lebens rein. Ne? Und das ist natürlich auch eine sehr schwierige, eine sehr abschreckende Wirkung, die da hervorgerufen wird. Was ich noch interessant finde, ist, wie Jugendlichkeit hier dargestellt wird, und zwar auch, und das, da gibt es auch diesen Bezug zur La N, so eine Verknüpfung von Mensch und popkulturellen Medien geführt. Also die ganzen Figuren sprechen da über irgendwelche Filme auch. Also es gibt an einer Stelle irgendwie die Rede über einen Robert Redford-Film. Mhm. Sie sprechen über, oder es gibt Bezüge zur Musik und so weiter und so fort. Es gibt dieses Juventus-Trikot, wie gesagt. Ne? Also Jugend strickt sich da irgendwie so um dieses Thema Popkultur herum. Das ist ja, und beeinflusst die Menschen dann auch. Und deswegen musste ich auch noch mal recherchieren, ob Eminem wirklich da zur damaligen Zeit schon ein Riesending war. War er gar nicht so wirklich, tatsächlich. Also so erste Erfolge gehabt, aber ich glaube noch nicht dieses globale Pop-Phänomen, was er dann im Verlauf der Zeit dann noch werden sollte. Sonst hätte ich gesagt, ja klar, also auch die Frisur von Rico ist, sieht perfekt total aus wie Eminem einfach. Ja. Ne? Und das ist ja ein Riesenthema von La N. Also da haben wir ja diese Gangsterfiguren, diese jugendlichen Gangsterfiguren, die ja bei denen ja in Blick in die Zimmer die ganze Zeit klar wird, dass sie in irgendeiner Weise beeinflusst wurden von bestimmten popkulturell wichtigen Figuren, sei es Rocky oder sowas, ne? Oder ich glaube Mike Tyson war da auch oder Muhammad Ali war an einer Stelle auch zu sehen, also so Kämpferfiguren auch, die dann irgendwie auch ihren Teil dazu beigetragen haben, dass die Menschen so geformt wurden, wie sie geformt wurden. Und in Bezug darauf, dass es eben auch so Konsumprodukte sind, die diese Menschen hier formen, finde ich es aber interessant, dass auf der einen Seite das kritisch gesehen wird, also dass es hier nichts anderes zu geben scheint als Konsum, als irgendwie Bier, was man trinkt und so weiter und so fort, ne? Dass gleichzeitig genau diese Konsumprodukte aber auch als so kleine Utopien innerhalb des Filmes verstanden werden. Ne? Also es ist eine total romantische Vorstellung, einfach mal in diesen Burgerladen da reinzugehen und einfach mal alles zu bestellen und dann sich aufs Auto zu setzen und das zu machen. Und ganz wichtig ist ja da in diesem Zusammenhang auch noch das Eis kurz vor Ende. Ne? Ja. Sie gehen ja dann an der Tankstelle, sehen dann lustigerweise noch jemanden, so einen älteren Herrn auf einer Leiter, der dann eine Glühbirne auswechselt, also wo nochmal die Zukunft quasi präsent wird, ganz kurz. Und holen sich dann nochmal das Milcheis auch wieder wichtig, ne? Milch und so, Jugend und so. Und genießen das dann nochmal zu diesen romantischen Klängen auch. Ne? Also es gibt da so eine gewisse Romantisierung, wo auch klar wird, unsere moderne Konsumgesellschaft ist sozusagen nicht nur schlecht, ablehnenswert und so weiter, sondern sie ist auch in einer bestimmten Art und Weise innerhalb dieser kleinen Utopien ein Quell von Freude in einer gewissen Weise. Hm. Das ist, glaube ich, auch was hier transportiert werden soll.
Ja, ich finde auch, also jetzt meinetwegen aus der Brille der Figur Floyd, dass man das Leben vielleicht selbst als eine Art Film stilisiert, indem man sich eine Rolle gibt, indem man sich irgendwie verschiedene Eigenschaften verleiht, indem man sich ein Selbstbewusstsein verleiht, indem man sich ein Drehbuch gibt, das tatsächlich mit filmischen Mitteln, also Filmmusik, Sinn und Tragik und einer emotionalen Spannung versehen ist, das durch die Mittel des Films oder des TVs irgendwie entstanden ist, um dann meinetwegen als Katalysator zu dienen, als Verstärker zu dienen, um das echte Leben irgendwie bunt machen zu können, lebenswert machen zu können, um sich selbst eine Art Identifikationsangebot bieten zu können, das vielleicht das Hamburg in der Ecke nicht bieten kann, dass eben Menschen beschieden ist, die aus, sag ich mal, einkommensschwachen Familien kommen, dass die eben durch die Musik, durch den Tanz, durch irgendwelche öffentlichen Personen des öffentlichen Lebens, durch Persönlichkeiten, meinetwegen eben Elvis, da eben so eine Art Bildungsangebot finden, dass ihre Persönlichkeit dann irgendwie formt. Und ich weiß nicht, auf was das jetzt bei Floyd genau basiert, warum er da so dieser erratische Suchende ist, der da irgendwie das Weite suchen muss, aber irgendwie steckt das so in seinem Selbstverständnis und es ist aus welchen Gründen auch immer ein Schritt, den er jetzt gehen muss, weil das jetzt anscheinend sein Drehbuch ist und er da jetzt seine Klampfe schnappt, wie meinetwegen James Dean und da dann jetzt von dann zieht oder meinetwegen irgendwie Bob Dylan und da, weiß ich nicht, eine neue Zukunft sucht, irgendwie eine Zukunftsrealität sucht, die eben nicht das ist, wo die Jungs drinstecken, mit denen er da die beste Zeit seines Lebens hatte, was eigentlich ein Widerspruch in sich ist, in dieses Fremde zu gehen, aber manch einen ist das eben irgendwie, ja, aus welchen Gründen auch immer beschieden, wobei wir dann ja nicht wissen, ob er es wirklich macht.
Genau, das stimmt, ja. In dem Sinne ist der Film auch durch und durch postmodern, würde ich sagen. Und da passt auch der Hitler-Bezug lustigerweise wieder, denn die Postmoderne ist ja quasi die Zeit, die quasi so um nach dem Zweiten Weltkrieg, wenn man so will, entstanden ist. Also so eine Zeit, in der sozusagen die alten Strukturen so aufbrechen und in der quasi vorgezeichnete Lebensmodelle auch ersetzt werden durch ein subjektives Empfinden und die Fragen, so existenzielle Fragen im Sinne von, was mache ich mit meinem Leben eigentlich? Und das ist ja etwas, also die Moderne ist ja quasi noch präsent durch Adolf Hitler die ganze Zeit, also das, was davor war, Ordnung, Struktur, das Leben ist vorgezeichnet, du wirst dann irgendwann heiraten, Kinder kriegen und so weiter und so fort und wirst dann vielleicht nach, wirst arbeiten und wirst dann nach Feierabend vielleicht noch in eine Kneipe gehen und diese ganzen erwachsenen Menschen scheinen in einer gewissen Weise da drin zu hängen noch irgendwie, in einer gewissen Weise. Mhm. Und oder zumindest die an der Bar oder der Automechaniker oder sowas. Aber an diese Stelle dieser modernen Vorstellung von Leben tritt jetzt eben die Vorstellung, die eigentlich Frank Gierings Figur, Floyd in diesem Film hat, nämlich die Frage oder überhaupt die Frage zu stellen, was will ich eigentlich vom Leben jetzt, wo die Jugend vorbei ist im Prinzip? Wo führt mich das alles hin, so wenn ich so will, ne? Und dahingehend ist der Film dann doch deutlich subjektiver und offener, wenn man so will, eigentlich. Und ist wirklich ein Produkt eigentlich dieser Zeit. Und auf der anderen Seite zeigt dieser Film aber auch die Kehrseite der Postmoderne, nämlich so das Anything Goes, was ja immer wieder als Kritik hier aufgerufen wird, im Sinne von, ja, wenn ich aber die Wahl habe, in meinem Leben zu machen, gibt es nicht auch die Möglichkeit, dass ich irgendwie feststecken bleibe in diesem Weg, den ich mir ausgesucht habe und da irgendwie keinen Weg mehr rausfinde. Und das ist dann eben das, was meiner Meinung nach durch Snake repräsentiert wird. Dieser Typ, der da die ganze Zeit in diesem Keller wartet, der auch egal, ob er gewinnt oder verliert, keine Emotionen mehr hat. Ne? Wo man auch nicht, also man könnte jetzt von dem Blick, den er am Ende auf die Gruppe hat, nicht wirklich draus schließen, hat er das Ding jetzt gewonnen oder nicht. Man kann es natürlich erahnen, weil er sein Gesicht deutlich schattierter ist, wenn man so will, aber rein vom Gesichtsausdruck, den er hat, ist das nicht zu sagen im Prinzip. Ja. Ne? Das heißt, so ein Verbleiben in einer ewigen Nicht-Emotion eigentlich, wenn man so will, die auch als Gefahr dann eben herauskommen kann, wenn man sich eben nicht diesem modernen Weg anschließt, der dann immer noch eine gewisse Form von Sicherheit irgendwie einem gegeben hat, was aber jetzt irgendwie wegfällt, wenn man so will.
Ja.
Also der Film ist durchaus kritisch und komplex, was das angeht. Ja.
Ich möchte vielleicht an der Stelle nochmal, wo wir schon bei Snake sind, diese selbstvergessene Tischkicker-Schlacht hervorheben.
Ganz drüber gesprochen.
Also ich muss wirklich sagen, ich hatte das gar nicht mehr so in Erinnerung, aber wenn man jetzt so drüber nachdenkt, es sind die drei Freunde, die haben ihre letzte Nacht zusammen, finden ihre Bestform und schlagen wirklich die größten Gegner, die man sich im Tischkicker nur überhaupt vorstellen kann, setzen alles aufs Spiel, also meine ich eben ihr Geld und eben das Auto, das ist ja auch irgendwie die Mobilität und das Auto, Freiheit, zwar auf einem engen Raum und dann doch irgendwie unzuverlässig, aber doch eine Form von Freiheit verspricht, die man sich halt in diesen jungen Jahren so gönnen kann, dass das halt eine Form von Freiheit ist, die man wahrnimmt. Diese Szene, diese Tischkicker-Szene, die gehört wirklich für mich zu den vielleicht kathartischsten oder energiegeladensten Szenen, die ich in letzter Zeit gesehen habe. Also ich gehe da immer so geladen und hingerissen, hin und her gerissen raus, dass ich da wirklich am liebsten mit dabei wäre und würde sagen, hier, geil, Jungs. Super, dass er das gemacht habe und ich würde da am liebsten da irgendwie mit von dann ziehen und mich da freuen. Wirklich eine sehr, sehr grandios montierte Szene. Bild, Ton, wie das gemacht wird, mit welcher Hingabe, mit welcher Detailversessenheit man da ein Tischkicker-Match dreht und sag ich mal, letztlich auch gestaltet, hat mich so ein bisschen an auch so diese Liebe zum Detail beim Bowling in Big Lebowski erinnert, wo man ja auch gewisse Szenen und Töne und so Klangsignaturen in so einer Feinheit und so einer Detail, in so einem Detailgrad aufnimmt, dass das schon so was ASMR-artiges hat und dieses Klicken und dieses Schaben und dieses Rattern und das hat dann, wenn man das sich ein paar Mal anguckt, hat dann irgendwas Angenehmes, was Meditatives, etwas schon Erhabenes, obwohl es in so einem blödes Tischkicker-Spiel in irgendeine Bunker ist.
Ich gebe dir mit einem recht, ich würde eine Sache einschränken und zwar, dass wir es mit den beiden besten Tischkicker-Spielern der Stadt zu tun haben, denn ich glaube, es ist eigentlich nur Snake. Also ich finde, der Film macht relativ klar, dass der andere eigentlich nicht wirklich, dass das so ein Mitläufer ist. Ja. Er spielt ja die Verteidigung und hat da eigentlich keine wirklich erfolgreiche Aktion, die uns gezeigt wird und er ist auch der, er kriegt ja auch nichts von dem Geld, da steckt sich ja alles Snake ein, ne? Sozusagen, der geht dann von dann und er bleibt aber noch stehen und posiert so und sagt, hebt dann noch so die Hand und er huldigt uns so nach dem Motto. Und aber ansonsten, die Inszenierung dieser Szene ist wirklich grandios. Also genau, also die Geräusche, die du schon erwähnt hast und diese Überlegenheit, diese Präzision, mit der Snake dann diese Bälle nimmt, das ist mit Sicherheit auch mit Profis irgendwie gedreht worden, die da in dem Fall die Figuren gesteuert haben. Und richtig beeindruckend wird es dann aber, finde ich, wenn die extradiegetische Musik einsetzt und wir mit der Kamera ganz nah an diesen Figuren da auf dem Spielfeld sind und wir dann auch so Shots haben, wie Snake dann den Ball hin und her spielt vorne, was wirklich fast so einen Tanz hat im Endeffekt, ne? Wo auch nochmal um die Figuren ganz schnell drumherum gekreist wird. Ich glaube, das ist auch ein bisschen beschleunigt, weil es ist nochmal deutlich schneller als das, was wir vorher gesehen haben. Und das ist wirklich mitreißend. Und das ist wirklich, da sind wir auch im Genrefilm, das ist eine klassische Sportfilmmontage eigentlich. Ne? Also das kennt man in einer ähnlichen Weise auch aus anderen Sportfilmen, irgendwelche Sachen ich musste lustigerweise denken an Dodgeball, voll auf die Nüsse irgendwie, wo es um Völkerball geht und wo man auch so gewisse Matches dann so ganz stark zusammengeschnitten bekommt und teilweise mit Auslassungen dann spielt und so weiter und so fort, aber das alles wird immer von extradiegetischer Musik begleitet, die das Ganze so treibt. Oder auch, wenn man vor ein paar Jahren mal The Queen's Gambit auf Netflix gesehen hat, wo es ja um Schach geht und wo das auf eine ähnlich aufregende Art und Weise inszeniert wird und so. Ja, das ist schon wesentlich langsamer dann natürlich, aber trotzdem auch mit der Musik dann und so, die was Treibendes hat und so. Das funktioniert wirklich sehr, sehr gut. Ja. Also, und das sind auch die Stellen, wo der Film eben von diesem, ich sag mal so, Berliner Schule-Teil eben abkommt, nämlich dann, wenn er irgendwie ins Genre reingeht, in den Rennfilm oder in Sportfilm und so weiter. Gangsterfilm ist ja so ein bisschen dabei mit in der Konfrontation mit den Stunt-Leuten dann, genau. Da schafft der Film dann wieder durch so eine Form von Wiedererkennbarkeit, Serialität und eben bestimmten Elementen, die das Publikum kennt, einen in so eine gewisse Sicherheit zu wiegen. Aber dann kommen eben immer wieder diese melancholischen Dinge, die dann oder Elemente, die dann Differenz schaffen zu dem, was ein Publikum zur damaligen Zeit dann aus dem deutschen Kino gerade zu der Zeit gewöhnt ist. Mhm. Ja, genau. Super spannend.
Ja, also denkt man nicht, dass so eine Szene dann nochmal in so einen kleinen, unschuldigen, unbekannten Film da irgendwie drinsteckt. Hat auch, finde ich, irgendwie so ein bisschen was Märchenhaftes. Es wird ja so stilisiert, als ob man da irgendwie in der Unterwelt ist und jetzt nochmal sich irgendwie den größten Feinden stellt, die man noch schlagen muss, dass man quasi auf seiner Bucketlist das quasi noch als Trio, als Freunde gemacht hat, was man sich wahrscheinlich noch ewig erzählen wird. Man sorgt da quasi, wie gesagt, für die ganz großen Erinnerungen und wahrscheinlich waren Snake und Dulle nicht halb so bösartig und nicht halb so groß und nicht halb so furchteinflößend, wie sie hier im Film dargestellt werden.
Ja, das stimmt. Eigentlich hast du recht, auch damit, dass sie ja dann in diesen Keller darunter gehen. Eigentlich haben wir ja hier einen Genrefilm in einem Genrefilm. Also den Sportfilm, klar, das ist so das Tischkickerspiel, aber die kommen ja dann auch in diesen Raum rein, an der Seite sitzen schon so böse, reinguckende, sinistre Figuren. Dann man stellt sich so vor, der Gangsterboss dann hinten in der Ecke so, der dann nach vorne kommt und so. Ne? Also da sind wir auch im Genre eigentlich drin. Ja.
Snake sieht auch ein bisschen aus wie Triple H.
Das stimmt, ja.
Also, klar, mir so, also vom Bart und den Haaren und also die Gesichtszüge, ist vielleicht ein bisschen hagerer, aber ich weiß nicht, Triple H war 99, da war glaube ich noch WWF irgendwie, World Wrestling Federation, da gab es Triple H glaube ich schon, aber ich glaube, das wird keine Referenz gewesen sein.
Genau, also Wrestling, eine Wrestling-Figur ist das genau richtig, ja. Der ja dann irgendwann auch Chairman wurde, oder? War das
nicht genau, so? Paul Levesque ist jetzt, weiß ich nicht, der CEO von irgendwas.
Ach so, okay.
Hat jetzt ganz kurze Haare, ist auch ein bisschen downgesized. Aber
kleiner geworden.
Die gibt's noch.
Ja, ist klar. Ja, sehr gut. Tatsächlich wäre es das von meiner Seite auch.
Ja, ich bin auch sehr zufrieden und glücklich, dass das Gespräch so gelaufen ist, wie es gelaufen ist. Ich freue mich, dass dir der Film so sehr gefallen hat.
Super.
Finde ich wirklich ganz fantastisch. Und ich muss auch sagen, ja, ist ein fantastischer Film. Ich finde manche Szenen noch fantastischer als dem Film insgesamt. Manche Szenen kann ich mir da wirklich immer wieder rausgreifen. Die finde ich wirklich hervorragend. Auch durch hier Florian Lukas, die Figur des Rockos, Ricos, finde ich da wirklich auch in etlichen Szenen super gut. Kann man sich, denke ich mal, 77 Minuten, wer die Zeit hat, wer vielleicht auch mal die 3-4 Euro bei Prime investieren möchte, kann sich da auch mal vielleicht das Ding irgendwie kaufen, meinetwegen leihen, um da mal reinzuschauen. Es ist sehr, sehr lohnend, wie wir herausgefunden haben.
Genau. Und falls ihr euch den Film physisch holen wollt, es gibt ohne Probleme nach wie vor die DVD von, jetzt habe ich das Label wieder vergessen, hier X-Film und Warner Brothers. Zu kaufen. Bei der Blu-ray muss man ein bisschen gucken. Wie gesagt, da gibt es auch mal Preise von 30 Euro. Das heißt, da muss man dann schon überlegen, ob man das will. Es gibt, wie gesagt, auch diese neue Blu-ray, Zu der können wir allerdings nichts sagen. Wir wissen nur, dass es da kein Bonusmaterial drauf gibt, also gar nichts. Klingt sehr nach einer lieblosen Neuveröffentlichung irgendwie, aber wer weiß, vielleicht haben ja Leute Erfahrungsberichte, können das in die Kommentare bei uns irgendwo, wo auch immer, reinschreiben und uns dahingehend belehren. Aber es wirkt so ein bisschen wie diese Studio Hamburg-Version von Coffee ja. und Jackie Brown aus dem letzten Mal. Von daher. Aber die DVD und auch die Blu-ray von damals, von 2014, können wir, glaube ich, bedenkenlos empfehlen.
Ja. ja.
Und ansonsten gibt es den aktuell kostenlos auf YouTube zu sehen. Weiß man immer nicht, wie lange noch. Ne?
Richtig.
Aber oder leiten euch irgendwo. Ja, genau.
Genau. Falls da irgendeine Information an uns herangetragen wird, lassen wir es euch gern in der nächsten Folge wissen.
Genau. Du hast schon übergeleitet quasi zur nächsten Folge. Wir haben uns gedacht, wir machen mal was Aktuelles. Und zwar keinen aktuellen Kinofilm in dem Fall, sondern es gibt eigentlich eine Veröffentlichung, auf die so Filmenthusiasten Deutschland seit Ewigkeiten gewartet hat, wenn man so will. Mhm. Und aus dem Hause Wicked Vision, die uns jetzt die Erlösung gebracht haben. Denn mit Salò oder die 120 Tage von Sodom gibt es ja diesen Klassiker von Pier Paolo Pasolini aus dem Jahr 1975, der bei uns in Deutschland bisher schon, glaube ich, mal in einer ungekürzten Version erschienen ist. Die ist aber komplett vergriffen.
Ich glaube, bei Kinokontrovers tatsächlich.
Bei Kinokontrovers, okay. Ja, stimmt, richtig. Bei Kinokontrovers gab es die mal, genau. Die ist aber inzwischen vergriffen. Und ansonsten gibt es den Film nur in einer, oder gab es nur in einer ungeschnittenen Version, bis vor kurzem. Wie gesagt, Wicked Vision hat da eine Riesenbox veröffentlicht jetzt, mit zig Bonusmaterial, Booklet, sogar zweimal drin, das Booklet, wie wir festgestellt haben. Diversen Bildmotiven, die sich noch so als kleine Fotos da irgendwie wiederfinden, so kleine Bilder und so. Also wirklich eine riesen tolle Version. Und das gibt uns die Gelegenheit, jetzt endlich mal über ein Sehnsuchtsobjekt, glaube ich, von uns beiden seit Ewigkeiten zu sprechen, den wir letztens auch schon zusammen zum ersten Mal gesehen haben. Und deswegen geht es beim nächsten Mal um Salò oder die 120 Tage von Sodom, 1975, Pier Paolo Pasolini. Mhm. Das war toll.
Das ist ein ganz schöner Brecher. Also jetzt ging es hier um einen eher sachten deutschen Film. Und als nächstes kommt tatsächlich so ein Brett.
Der Skandalfilm schlechthin eigentlich, wenn man so will. Können wir gespannt drauf sein.
Ich bin sehr gespannt. Ich glaube, wird eine intensive, wird eine längere Folge. Ich mache mich auf was gefasst. Ich freue mich auf jeden Fall drauf. Ist eine Idee, auf die wir da beide relativ zügig gekommen sind, dass es der Film als nächstes sein soll, anlässlich natürlich dieser toll ausgestatteten Box. Bin selbst sehr gespannt.
Genau. Wir müssen mal gucken, wie schnell wir damit sein können, denn ich kann schon sagen, die nächsten zwei Wochen habe ich keine Zeit für irgendwas. Aber danach kriegen wir das mit Sicherheit hin.
Cool.
Ja. Also relativ, mal gucken, wie lange wir brauchen. Irgendwann demnächst kommt die Folge.
Ihr werdet
Aber sie
sehen.
Kommt.
Ja.
Genau. Ja, von daher bleibt uns nur die Verabschiedung. Wir hoffen, ihr hattet Spaß. Guckt euch absolute Giganten an. Ich will immer absolute Beginner sagen. Das ist eine Hamburger Hip-Hop-Gruppe. Jan Delay. Also absolute Giganten. Holt euch auch die tolle Version von Wicked Vision von Salò. Die können wir jetzt schon bedenkenlos empfehlen, glaube ich. Das kann man sagen. Ja. Und dann hören wir uns beim nächsten Mal einfach. Macht's gut.
Ciao.